Donnerstag, 1. November, 1.15 Uhr, New York. 43 Tage bis zum Weltuntergang. Der Lastwagen brachte sie zu einem nahegelegenen Arrestraum. Genau wie fast 3 Dutzend Kopien verbrachte der echte Lyle die Nacht auf einer Pritsche in der Halle eines Fitnessstudios in Brooklyn. Die Soldaten verteilten Overalls als Ersatz für die alte Kleidung, und sofort verlor Lyle zwischen den vielen Ebenbildern die Übersicht. Alle waren gleich, sogar in seiner Wahrnehmung. Er beschloss, sich abzusondern. Die meisten Lyles hatten anscheinend die gleiche Entscheidung getroffen. Am nächsten Morgen kam eine weitere Wagenladung hinzu, bis es insgesamt etwa 100 Lyles waren. Zusammen wurden sie wieder auf die Transporter mit den Käfigen geladen und in den Staat New York gebracht. Auf dem Highway war es kälter als in der Stadt. Die Soldaten verteilten Decken, der Vorrat reichte aber nicht für alle. Lyle kämpfte nicht und ging leer aus. Er kauerte mitten im Gedränge, wo ihn der Fahrtwind nicht erreichte, und versuchte, sich warm zu halten. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass sie zur alten Fabrik von Nu Yu fuhren, die man in ein Lyle-Lager umgewandelt hatte. Er kicherte humorlos in sich hinein, als ihm die Ironie des Schicksals bewusst wurde. Die Wächter verhielten sich kalt und stoisch, fast gesichtslos hinter ihren Plastikvisieren. Die Lastwagen setzten nacheinander bis zum Eingang zurück und entließen die Lyles in das weite, offene Gelände des Lagers. Lyle saß auf dem 2. Lastwagen. Er wartete geduldig, bis er an der Reihe war, atmete ruhig und bemühte sich, die Nerven nicht zu verlieren. Während die Kopien der Reihe nach ausstiegen, rief sich Lyle die Lügen ins Gedächtnis, die er sich ausgedacht hatte. Er schlurfte auf der Ladefläche nach hinten und überblickte die Menge. 10.000 Lyles waren dort versammelt. »Weiter!« befahl ein Wächter. Lyle sprang vom Wagen. Die riesige Anzahl der Lyles verschlug ihm die Sprache. Die neu eingetroffenen Klone mussten sich in einer langen Reihe aufstellen. Lyle fand seinen Platz und schleppte sich weiter, während die Kopien registriert wurden. Er hatte Filme über Gefängnisse gesehen und rechnete damit, dass die Neuankömmlinge mit Gejohle begrüßt wurden. Doch die Stimmung war gedrückt und nüchtern, gelangweilt. 10.000 Lyles im Lager sahen jeden Tag die gleichen Gesichter, wohin sie auch blickten. 100 Neuankömmlinge waren kaum noch von Belang. Die Schlange teilte sich in 5 kleinere Reihen auf, die jeweils von einem Aufseher abgearbeitet wurden. Bald stand Lyle vor einer großen Frau, die mit einem Laptop zwischen verschiedenen Kisten saß. »Name?«
»William Shears«, sagte Lyle sofort.
»Adresse?«
»Obdachlos.«
Die Frau hob den Kopf. Ihre Missbilligung für einen Mann, der auf eine einfache Frage keine klare Antwort gab, war unübersehbar.
»Wir brauchen eine Adresse. Das Amnestieprogramm zielt darauf ab, Ihre wahre Identität herauszufinden. Nennen Sie mir Ihre letzte Adresse. Sobald Ihre Nummer aufgerufen wurde, versuchen wir, Sie in Ihr altes Leben zurückzuführen.«
»Also katalogisiert man uns«, dachte Lyle. »Was passiert wohl, wenn man herausfindet, wer ich wirklich bin?«
»Sir«, drängte ihn die Frau, »4770 Ring Street, Star City, Iowa.«
Bei der Überprüfung fände man sicher sofort heraus, dass die Adresse nicht stimmte. In der Zwischenzeit konnte er aber kurz darüber nachdenken, wie er sich in Zukunft verstecken wollte.
»Danke«, sagte die Frau. »Sie werden in der Reihenfolge Ihrer Ankunft behandelt und befragt.«
Sie drückte auf eine Taste des Laptops, worauf ein kleiner Drucker ein Plastiketikett mit der Nummer 11874 auswarf. Sie klemmte das Etikett an ein Armband und legte es ihm an.
»Nicht verlieren!«
»Ist das ein Identifizierungscode oder eine Nummer für die Warteschlange?«
»Beides.«
»Meine Güte!« Lyle betrachtete die Zahl.
»Wie weit sind Sie denn inzwischen?«
»463.«
»Meine Güte«, stieß Lyle noch einmal hervor. »Es wird anscheinend einfacher als gedacht, hier drinnen unterzutauchen.«
Er ließ den Blick über das schmutzige Lager schweifen.
Wie läuft es mit dem Proviant?
Einmal am Tag gibt es eine Armeeration. Sie musterte ihn scharf.
Sehen Sie zu, dass es reicht und stellen Sie sich früh genug an.
Verstanden. Die Frau blickte schon an ihm vorbei.
Der Nächste?
War das alles? Fragte Lyle. Die Frau funkelte ihn an.
Was wollen Sie denn noch?
Lyle blickte über das Lager hinweg und war so tief in Gedanken versunken, dass er nicht gleich antwortete.
Ich weiß auch nicht, aber wie halten Sie uns auseinander? Fragen Sie mich was Leichteres. Der Nächste.
Lyle entfernte sich von dem Tisch und die Wächter schoben ihn durch das Tor. Er starrte auf das Meer von Lyles und überschlug die Zahl, aber die Menge war zu groß. Oder, sagte er sich, sie hat genau die richtige Größe. Noch einmal betrachtete er die Nummer auf dem Armband. 11.874. Wenn er sich richtig verhielt, würde er möglicherweise überhaupt nicht behandelt. Er näherte sich einem Lyle, der neben der Fabrikmauer stand, und lehnte sich neben ihm an.
»Wir waren jetzt so ungefähr 100«, sagte er. »Wie oft kommen die Lastwagen?«
»Jeden Tag.«
»Immer mit der gleichen Anzahl?«
Der Mann nickte. »Mehr oder weniger?«
Lyle betrachtete die Menge.
»Und wie viele werden befragt?«
»An einem guten Tag?«
50. Meistens nicht einmal die Hälfte.«
Lyle nickte wieder und zupfte am Armband. »Kann man das verlieren?«
Der Lyle an der Mauer schüttelte den Kopf.
»Das willst du gar nicht verlieren. Es ist die einzige Fahrkarte, um hier rauszukommen. Und jeder, der nach dir eintrifft, ist scharf auf die niedrigere Nummer.«
»Oder man tauscht etwas dafür ein«, überlegte Lyle.
»Vielleicht einen Teil der Ration, um 100 Nummern nach vorn zu gelangen. Das wäre sicher leicht auszuhandeln.«
Der Lyle an der Wand runzelte die Stirn.
»Bist du verrückt? Wenn du erwischt wirst, bleibst du ewig hier.«
»Möglicherweise ist genau das der springende Punkt«, antwortete Lyle.
Freitag, 23. November, 1.23 Uhr. Ein verlassenes Lagerhaus in New Jersey. 21 Tage bis zum Weltuntergang.
»Glückwunsch«, sagte Larry. »Sie haben die erbärmlichste Armee ausgehoben, die die Welt je gesehen hat.«
Die ganze Truppe der Revolutionäre hatte sich für eine Ankündigung versammelt. Gebartigte Kiffer, verrunzelte Hippies, tätowierte Veganer-Goffs mit mehr Piercings als Haut. 74 vergessene, wütende Menschen, die hervorragend zusammenpassten. Larry hasste sie alle.
»Finden Sie sich damit ab!«
Susan lehnte sich an den Lieferwagen.
»Diese Bewegung ist größer als die Menschen, die daran beteiligt sind.«
»Nur mal für das Protokoll«, sagte Larry. »Es gefällt mir auch nicht, von einer Bewegung zu sprechen. Das klingt, als würden wir Gerechtigkeit kacken.«
»Moment mal«, schaltete sich Tony Lyle ein.
»Ist das nicht der Grund dafür, dass wir es eine Bewegung nennen?«
»Jetzt bin ich aber enttäuscht.« »Wir brauchen Revolutionäre, keine Hippies«, antwortete Larry.
»Diese Leute sind beides«, erklärte Susan. »Sie wissen, dass sie in den Krieg ziehen, und sie sind zu allem bereit.«
»Es sind Baumknutscher«, meinte Tony Lyle.
Susan schüttelte den Kopf.
»Die sind eher für Treespiking als für Knutscherei zu haben.«
»Schön«, sagte Larry. »Wir ziehen die Revolution durch und dann weg mit ihnen. Nur ein Volltrottel tut sich mit diesen Kaffeehauskommunisten zusammen, um so etwas wie eine Regierung zu bilden.«
»Auch in der neuen Welt wird es Kaffeehauskommunisten geben«, behauptete Susan. »Gewöhnen Sie sich daran.«
»Mir egal, solange Sie im Kaffeehaus bleiben und sich nicht in die Politik einmischen.«
»Sie selbst sind ja auch kein Politiker«, wandte Tony Lyle ein. »Sie sind ein angeheuerter Killer.
Wer sagt denn, dass Sie überhaupt wichtige Entscheidungen treffen dürfen?« »Will ich auch gar nicht«, entgegnete Larry. »Ich meine nur, dass Sie Vollpfosten sind. Und Sie sind Sozialisten. Aber das kommt aufs Gleiche heraus.«
»Früher haben wir uns nie gestritten«, maulte Tony Lyle mit gespielter Enttäuschung.
Ich glaube, als Frau konnten sie mich besser leiden.
Ich glaube, am besten konnte ich sie als Gefangenen leiden, sagte Larry.
Wir wollen anfangen. Susan trat vor die Versammlung und bat mit lauter Stimme um Gehör.
Leute, rief sie, hört mal her.
Ringsum wurde es still.
Es wird Zeit für die nächste Phase. Wir haben die Revolution vorbereitet und die Grundlagen gelegt. Jetzt muss es beginnen. Wir wollen die Veränderung.
Zustimmende Rufe erhoben sich. Susan zählte die Punkte an den Fingern ab.
Wir wollen eine andere Regierung. Die Politik muss sich ändern. Die Zukunftsvisionen müssen sich ändern. Die Haltung der Regierung muss eine andere werden. Aber noch wichtiger als alles andere, Rebirth muss sich ändern. Wir wollen, dass es ganz und gar verschwindet. Wir wollen, dass es bis auf den letzten Tropfen zerstört wird.
Die Menge murmelte zustimmend. Susan schritt hin und her und schürte den Zorn ihrer Zuhörer.
Kovam nennt dies eine Welt ohne Angst. Aber ich habe immer noch Angst. Er nennt dies eine Welt ohne Tod. Aber jeden Tag sterben Menschen. Wisst ihr, wie ich das nenne? Eine Welt ohne Sinn. Eine Welt ohne Logik. Es gibt jetzt 5 Millionen Lyles auf der Welt und niemand weiß, woher sie kommen. Es gibt beinahe 30 Millionen andere Opfer in 1000 Varianten und nach 1000 Vorlagen. Niemand weiß, ob er nicht eines Morgens als ein anderer aufwacht. Als Lyle, als Victoria Carver, als halbtoter Junge mit Krebs, weil eine korrupte Bande die Regierung übernehmen will.
Nun jubelte die Menge noch lauter. Wenn Larry und die Hippies eine Gemeinsamkeit hatten, dann war es ein leidenschaftliches Misstrauen gegenüber der Regierung.
Heute will ich euch die nächste Phase unseres Plans vorstellen. Wir wollen ihnen Angst einjagen und zeigen, wie schrecklich eine Welt mit Rebirth tatsächlich sein kann. Aber anscheinend haben sie keine Angst. Sie glauben, nichts könne sie erschüttern. Sie glauben, die Rebirth-Fabriken, die Schutzanzüge und die Elfenbeintürme würden ihnen Sicherheit schenken. Aber wir werden es ihnen zeigen. Holt ihn her!
Larry und Tony Lyle öffneten den Lieferwagen und klappten eine Kiste auf, die auf der Ladefläche stand. Sie führten den Gast zum Podium.
»Ihr alle habt ungeprägte Lotion gesammelt«, sagte Susan zu den Revolutionären. »Ihr habt sie auf der Straße gestohlen, der Regierung entwendet und in allen Winkeln des Landes danach gesucht. Mittlerweile haben wir genug, um die Welt das Fürchten zu lehren. Wir werden die Brücke nach Manhattan überqueren, bei den UN einbrechen und jeden Anführer dieser Welt in den Kerl hier verwandeln.«
Larry holte ihn auf die Bühne. Der Ehrengast setzte ein breites, lüsternes Grinsen auf und johlte begeistert.
»Das ist Mr. Bubbles«, sagte Susan. »Er ist ein Schimpanse.«
Montag, 26. November, 17.48 Uhr. Lyle Lager 6, Staat New York. 18 Tage bis zum Weltuntergang. Seit 3,5 Wochen hatte es Lyle geschafft, nicht entdeckt zu werden. Er war sicher, dass er seinen Aufenthalt beliebig lange ausdehnen konnte, wenn er es darauf anlegte. Natürlich kannte er sich in der Fabrik gut aus und konnte sich geschickter bewegen als die anderen Lyles, aber das war bei weitem nicht alles. Es fiel ihm so leicht, sich zu verstecken, weil er der einzige Lyle war, der im Lager bleiben wollte. Die anderen drängten auf Entlassung. Sie kauften und verkauften die Plätze in der Warteschlange und versuchten, die Wächter zu überzeugen, dass sie nicht hierher gehörten, dass sie anderswo sein mussten, dass sie ein richtiges Leben und eine ganz andere Identität hatten, in die sie bitte, bitte möglichst bald zurückkehren wollten. In einer solchen Menge konnte sich Lyle ewig verstecken. Tag für Tag verkaufte er seinen Platz in der Warteschlange und rückte im Austausch für ein Stück Brot oder eine Ration Bohnen weiter nach hinten. Er wollte nichts, und das Lager verlangte nichts von ihm. Auf einer gewissen Ebene setzte ihm das zu. Es war nicht so, dass er nicht nach draußen wollte. Das Lager war nicht der Ort seiner Träume,
aber für einen Mann, dem die Todesstrafe drohte, immer noch eine willkommene Alternative. Was ihn verwunderte, war allerdings der Mangel an Ehrgeiz. Vor wenigen Monaten war er ein wichtiger Mann gewesen, der Chefwissenschaftler eines der größten Gesundheits- und Kosmetikkonzerne der Welt. Er hatte etwas erreicht und etwas bewirkt. Er hatte etwas erschaffen, geträumt und gelebt. Jetzt lungerte er in einer verfallenen Fabrik herum, spielte auf Zeit und wartete. Worauf eigentlich? Darauf, dass die Wächter es leid waren und aufgaben, dass die Regierung die Politik änderte, dass die Welt in einer nuklearen Apokalypse unterging? Wie konnte er überhaupt glauben, die Katastrophe finde jemals ein Ende? Vielleicht nie, überlegte er. Und genau das war der Punkt. Die Vorstellung, dass es immer so blieb, gefiel ihm. Wann war er dieser Mann geworden, der so bereitwillig herumsaß und wartete, während sich die Welt weiterdrehte? Vielleicht war er schon immer so gewesen. Er dachte daran, was er früher getan hatte, an das Leben, das er früher als normal betrachtet hatte. Morgens aufwachen, mit der Bahn zur Arbeit fahren, mit Susan reden, eine Besprechung mit Cynthia überstehen, mit dem Zug nach Hause fahren, Star Trek sehen, irgendetwas Salzarmes essen, vielleicht Hühnchen mit Rosenkohl. Rosenkohl. Die Ibis-Lyles hatten behauptet, diese Vorliebe von ihm geerbt zu haben. Der genetische Code, der den Aufbau der Zunge beeinflusste, schien genau diesen Geschmack nahezulegen. Lyle saß auf einem Laufgang über dem Fabrikboden und beobachtete die Lyles, die unter ihm umherschlenderten. Hunderte hier drin, tausende draußen. Jeden Tag kamen neue, jeder eine in Winzigkeiten abweichende Variante des einzigartigen Lyle, für den er sich immer gehalten hatte. Mochten sie alle Rosenkohl? Sahen sie alle gern Star Trek? Führten sie alle ein stilles Leben? Erregten sie nie Aufsehen? Folgten sie jahrelang der immer gleichen Routine? Lyle war nie ehrgeizig gewesen. Das wurde ihm jetzt bewusst. Er war Wissenschaftler geworden, weil er dafür begabt war, weil es ihm leicht fiel. In die Kosmetikbranche war er gegangen, weil sich gleich nach dem Studium die Gelegenheit geboten hatte. Nachdem er die Darlehen abbezahlt und genügend Erfahrung gesammelt hatte, war es ihm nicht mehr in den Sinn gekommen, sich etwas anderes zu suchen. Er machte nie den Mund auf. Er veränderte sich nicht. »Wie viele von euch haben wirklich ein eigenes Leben gelebt?« rief er hinunter. 900 identische Gesichter blickten zu ihm hoch. Einige entdeckten ihn sofort, andere suchten verwirrt nach der Quelle des Rufs. »Für wie viele von euch lohnt sich die Rückkehr in ein reales Leben? In ein Leben, das anders ist als hier, das nicht nur in einem anderen Gebäude stattfindet, in dem ihr nicht nur ein anderes Gesicht habt? Ein Leben, in dem ihr nicht nur herumrennt und so tut, als sei es irgendwie wichtig?« Einige hatten ihn entdeckt. Einige beobachteten einen anderen Lyle auf dem Laufgang. Lyle erhob sich und verspürte plötzlich heißen Zorn auf dieses erbarmungslose Nichts, das sein ganzes Leben bestimmt hatte. »Wie viele von euch haben noch nie eine Entscheidung getroffen? Ihr sitzt am Schreibtisch in einem Büroabteil oder im Zimmer eines Wohnheims in eurem grässlichen Job an der schmuddeligen Theke und klatscht Käse auf das Sandwich, das irgendein Gast bestellt hat. Missfällt euch das Leben, das ihr hier führen müsst? Das andere sagte euch doch auch nicht zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Scheuklappen weg sind und die Wahrheit direkt vor euch liegt. Ihr könnt nicht mehr so tun, als wärt ihr einzigartig, weil ihr keine einzigartigen Gesichter mehr habt. Ihr seid alle gleich. Das ist nun ganz offensichtlich. Ihr seid ich, wir sind alle er, oder auch der da, oder der da. Keiner hat noch irgendeine Bedeutung. Wollt ihr in euer altes Leben zurückkehren? Wie viele von euch haben in ihrem alten Leben denn etwas wirklich Sinnvolles geschaffen? Einige Lyles riefen ärgerlich zurück. Andere redeten miteinander. Wieder andere ließen die Köpfe hängen oder verkrochen sich in einer Ecke. Lyle schrie weiter. »Wie viele! Wie viele!« Auf einmal zeigten 100 identische Finger nach oben, aber nicht auf Lyle, sondern links neben ihn. Gerade rechtzeitig wandte er sich um und konnte sich selbst beobachten, wie er über das Geländer des Laufgangs kletterte und in die Tiefe sprang. Er überschlug sich, bis er 30 Meter weiter unten auf den Boden prallte. 100 Lyles schrien auf und rannten davon. Es war nicht der erste Selbstmord, den er an diesem Tag erlebte.
»Achtung!«
dröhnte es aus den Lautsprechern, und es wurde still in der Halle.
»Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Terroristin Susan Howell gefasst und des Hochverrats für schuldig befunden wurde. In einer Stunde wird sie vor dem südlichen Zaun öffentlich hingerichtet. Ende der Durchsage.«
Lyle spähte nach Süden, als könne er mit seinem Blick die Wand durchdringen und den Zaun und Susans Hinrichtung sehen. Susan. Warum sollte Susan getötet werden? Warum gerade heute? Es gab keinen Grund dafür. Es sei denn, er sollte enttarnt werden. Lyle blickte nach unten, wo ein anderer Lyle ganz ohne Hilfsmittel die Blutlache zu entfernen versuchte, die der Selbstmörder hinterlassen hatte. Aus Angst vor einer Revolte mieden die Soldaten die Halle. Über den Laufgang näherte sich Lyle der Treppe und folgte dem langsamen Strom der anderen Lyles, die nach Süden strebten, um der Hinrichtung beizuwohnen. Ob es ein Trick war oder nicht, Lyle drängte sich möglichst weit nach vorn. Auf diese Weise hoffte er, Näheres in Erfahrung zu bringen. Dicht vor dem südlichen Zaun hatten die Soldaten eine Plattform errichtet. Auf dem Hof drängten sich bereits 100 neugierige Lyles. Er schaffte es, sich bis nach vorn durchzuzwängen. Bei jedem Lyle, den er zufällig berührte, fragte er sich, ob er schon einmal mit ihm gesprochen, eine Mahlzeit geteilt oder die Nummer der Warteschlange mit ihm getauscht hatte. Vielleicht waren es sogar Menschen, die er draußen gekannt hatte. Nachbarn aus Queens, Mitreisende im Vorortzug, Kollegen aus dem Labor. Hatte man die echte Susan gefasst? Oder war es ein Rebirth-Klon? Man hatte Susans DNA und sie war tatsächlich als Terroristin zu betrachten. Sie aber in aller Öffentlichkeit hinzurichten, war nur sinnvoll, wenn man Lyle aus der Deckung locken wollte. Allerdings wusste keiner, in welchem Lager sich der echte Lyle aufhielt. Im ganzen Land gab es Lager. Waren eigens falsche Susans hergestellt worden, um seiner habhaft zu werden? Neben der Plattform stand ein von bewaffneten Soldaten bewachter Lastwagen. Was hatte er geladen? Die Segeltuchplane wurde von innen hochgeworfen. Ein Offizier sprang herab und ihm folgte, Lyle verrenkte sich den Hals, um alles genau zu beobachten, eine junge Frau. Blond, Susans Größe und Figur. Ihm stockte der Atem. Die Frau stieg von der Ladefläche und hob die Hände, um sich das Haar aus dem Gesicht zu streichen. Beide Hände, denn sie trug Handschellen. Als sie den Kopf hob, sah Lyle wieder einmal, wie schön sie war. Wie jung, wie traurig, müde und erschöpft. Die Lyles dahinter gerieten in Bewegung, trampelten hin und her und reckten die Hälse. Manche pfiffen, viele schrien und verlangten Susans Freilassung. Andere forderten ihren Tod oder äußerten 100 andere Maßnahmen, die im allgemeinen Lärm untergingen. Der Offizier, ein General, wie Lyle sah, obwohl er das Namensschild nicht erkennen konnte, folgte Susan auf die Plattform. Sie wehrte sich nicht. Die echte Susan würde sich wehren, dachte Lyle. Aber nicht einmal dessen war er sich sicher. Um Himmels Willen, man wollte Susan töten. Vielleicht war sie seelisch gebrochen. Der General führte die Gefangene zum Rand der Plattform. Eine Augenbinde bekam sie nicht. Dann kehrte er zum Rand des Podests zurück, wo sich ein halbes Dutzend Soldaten vor ihm aufbauten. Sie hielten die Waffen bereit.
»Fertig!«
Die Soldaten hoben die Waffen. Verzweifelt starrte Lyle zu Susan hinüber und fragte sich, was er tun sollte. »Wenn ich mich zu erkennen gebe, bin ich der Nächste.«
»Zielen!«
Die Gewehre wurden ausgerichtet. 6 schwarze Läufe visierten Susans Herz an. Sie schwankte und die tapfere Maske wich der Angst. Lyle schrie auf.
»Ich bin es!«
brüllte er. Dieser Ausruf konnte nur von ihm kommen, denn keiner der anderen wusste, wer Susan war, keiner durchschaute die Zusammenhänge, keiner erkannte die Falle. Und keiner wusste, dass Susan nur zu retten war, wenn die Falle zuschnappte.
»Ich bin der echte Lyle Fontanelle«, schrie Lyle und umklammerte den Zaun.
Sofort war ein Soldat bei ihm und packte ihn am Arm. Dutzende weitere folgten, zielten auf die Menge und befahlen den Lyle, sich zurückzuziehen. Als die Soldaten vom Zaun zum Tor einen Weg freigeräumt hatten, stürzte ein Trupp auf ihn zu und nahm ihn in die Mitte. Mit grimmiger Miene trat ihm der General entgegen. Blauwitz stand auf dem Namensschild.
»Wer machte als erster den Vorschlag, die Rebirth-Formel kommerziell anzuwenden?«, fragte General Blauwitz.
Dies war genau die Frage, mit der Carrie ihn im Park identifiziert hatte. Nur die Manager von New You kannten die Antwort, und nur so war der echte Lyle zu entlarven. Die Frage wies aber auch klar darauf hin, dass New You hinter allem steckte, so seltsam es auch anmuten mochte.
Lyle wandte sich zum Lastwagen und danach zu Susan um, die noch immer in der Schusslinie auf der Plattform stand.
Lyle suchte den Blick des Generals.
»Jeffrey«, sagte er.
Daraufhin legte ihm der General Handschellen an und sicherte das andere Ende am eigenen Arm. Jetzt konnte er nicht mehr in der Menge verschwinden.
»Wir haben ihn«, rief Blauwitz. »Ihr könnt ihr aufräumen.«
Gesichert von der bewaffneten Eskorte zog der General Lyle zum Tor. Draußen ließen die Soldaten die Waffen sinken und Susan atmete erleichtert auf. Ein Soldat löste ihr die Handschellen und sie lächelte.
»Ist sie echt?«, fragte Lyle.
»Ob sie die echte Susan Howell ist?«, fragte Blauwitz. »Das hätte ich mir wirklich sehr gewünscht.«
Sie führten ihn zu einem schwarzen Geländewagen und schlossen hinter ihm das Tor. 10.000 Lyles kreischten und flehten, ebenfalls hinausgelassen zu werden. Blauwitz löste die Handschellen und öffnete die Tür. Unbeholfen stieg Lyle in den Wagen.
»Gehören Sie jetzt zu denen?«, fragte Lyle.
Die Tür schloss sich und sie waren allein. Cynthias Augen blitzten.
»Man wollte sie finden, und ich wusste, wie es funktionieren würde. Ich habe sie gegen einen Posten im Ausschuss eingetauscht.«
»Im Lyle-Hinrichtungsausschuss?«
»Hinrichten?«, fragte Cynthia. »Lyle, Sie sind derzeit der wichtigste Mensch auf dem Planeten. Sie müssen die Welt retten.«
Sie schnitt eine Grimasse und lehnte sich an die Tür.
»Aber erst müssen Sie duschen. Sie riechen, als hätte jemand auf dem Klo einen Wrestler ermordet.«
General Blauwitz öffnete die Tür und stieg ebenfalls ein.
»Alles bereit? Dann fahren wir jetzt zu den UN.«
4. Teil: Wiedergeburt. Dienstag, 27. November, 6.13 Uhr. Cynthia Mamas Apartment, Upper West Side, Manhattan. 17 Tage bis zum Weltuntergang. Lyle wusste, wie die Lotion funktionierte. Der Lyle mit dem Down-Syndrom war der erste Hinweis gewesen. Das letzte Teil des Puzzles, welches das Bild vervollständigte, hatten ihm jedoch die Papiere geliefert, die Cynthia ihm gegeben hatte. Unzählige Kisten mit Zeitungen, Ausdrucken von Internetmeldungen, Aufzeichnungen von Nachrichtensendungen und sogar vertraulichen Regierungsberichten. Der Schlüssel hatte sich in den Berichten über die Produktionsprozeduren bei New You befunden. Die einzigen Partien, die funktionierten und Menschen klonen konnten, waren diejenigen, bei denen ungeprägtes Rebirth hinzugemischt worden war. Genau wie bei der ersten Partie ganz am Anfang. Damals hatte Jerry Lyles Probe untergemischt, um die Konsistenz zu verbessern. Alles war von der winzigen Flasche ausgegangen, die Lyle im Labor selbst hergestellt hatte. Es war eine zufällige Mutation der RNA. Er wusste jetzt, wie es funktionierte, aber das spielte keine Rolle mehr. Die Welt zerbrach, und die Tatsache, dass er den Grund kannte, änderte nichts daran.
Die Lotion selbst war nicht weiter verbreitet, als es bei vielen problematischen Drogen der Fall war. Möglicherweise konnte man Rebirth wegen der drastischen Wirkung besser wahrnehmen, aber es war nicht häufiger anzutreffen als Kokain, Marihuana oder Meth. Die große Zahl von Lyles im Raum New York waren eine Ausnahme von der Regel. Anscheinend war die Regierung zu der gleichen Schlussfolgerung gelangt wie Lyle. Das Trinkwasser enthielt Rebirth. Alle, die dazu fähig waren, hatte man zum Verlassen der Gegend aufgefordert. Der Gebrauch von Rebirth in der Zivilgesellschaft hatte schon böse Folgen gehabt. Aber wie alle Meldungen übereinstimmend erklärten, war die Gefahr um vieles größer, wenn die Regierungen der Lotion habhaft wurden. Die verschiedenen religiösen Auswüchse, namentlich das göttliche Klonexperiment des Heiligen Kelchs und der darauf folgende neue Kreuzzug, waren schon schlimm genug gewesen. Lateinamerika brannte noch, eine Zone der Verwüstung erstreckte sich von Argentinien bis in den Südwesten der USA. Im Nahen Osten waren verschiedene Länder entweder im Chaos versunken oder standen unter faschistischer Herrschaft. Selbst in China, wo Religion offiziell keine Rolle spielte, hatte es mehrere begrenzte Aufstände gegeben. Erheblich schlimmer waren die Nachwirkungen der Invasion von Sao Tome. Vorher hatten die Weltregierungen die Rebirth-Formel als Waffe für sich beansprucht. Danach fürchteten sie sich davor wie vor einer Seuche. Die einzige Möglichkeit, Sao Tomes Schicksal zu entgehen, bestand darin, Rebirth zu zerstören oder der alleinige Besitzer zu sein. Aus Angst, andere könnten sich des Mittels bemächtigen, waren alle viel zu eifersüchtig, um die erste Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Die Mächtigen waren plötzlich so abhängig von Rebirth wie Junkies von ihrem Stoff. Sie mussten es haben, weil ihre Länder sonst von jenen zerstört wurden, die es besaßen. Um 6.13 Uhr stiegen Lyle, Cynthia und die militärische Eskorte in Geländewagen und fuhren durch die Stadt. Lyle war schockiert, dass sich viele Gegenden inzwischen in Ödland verwandelt hatten. Rings um saubere Zonen hatte man primitive Zäune errichtet. Obdachlose kauerten vor brennenden Mülltonnen. In Nebenstraßen und Parks entstanden Barackenstädte. Und er hielt es für ein schlechtes Zeichen, dass die Polizei sie nicht längst geräumt hatte. Das Gesetz galt nichts mehr, und die Menschheit würde wahrscheinlich nicht mehr lange überleben. Der UN-Hauptsitz, letzte Bastion einer untergehenden Weltregierung, wurde von Wächtern und Stacheldraht gesichert. Am Tor hielt der kleine Konvoi an. Man zeigte zahlreiche Ausweisdokumente vor und tauschte eine lange Reihe komplizierter Passwörter aus, bevor die Sperren endlich geöffnet wurden. Dann fuhren sie in eine unterirdische Garage mit weiteren Soldaten, bei denen sie sich abermals dem Überprüfungsritual unterziehen mussten. Als die Wächter zufrieden waren und ihnen womöglich sogar über den Weg trauten, öffneten sie den Zugang zum Aufzug. Mit zunehmender Unruhe folgte Lyle den Begleitern. Unter dem Arm klemmte immer noch eine ganze Schachtel voll ungelesener Berichte.
»Hier werden wir in den nächsten Tagen wohnen«, erklärte Cynthia. »Wir haben darum gebeten, nach Washington ausgeflogen zu werden, wo es sicherer ist«, aber derzeit kann man uns nichts Geeigneteres anbieten.
»Je eher Sie das Problem lösen, desto besser«, fügte Blauwitz hinzu.
»Ich weiß nicht, was Sie von mir erwarten«, antwortete Lyle.
»Wissen Sie denn, wie die Lotion funktioniert?«, fragte Cynthia.
»Ich glaube schon«, erwiderte Lyle. »Ich habe noch keine Tests durchgeführt, aber ich glaube, die Theorie habe ich ausgearbeitet.« »Das bedeutet aber nicht, dass ich etwas für Sie tun kann. Sie benötigen ein Team von Wissenschaftlern, ausgebildete Genetiker. Ich bin nur ein...«
Er hob die freie Hand und wandte sich an General Blauwitz.
»Ich habe mich mit der Entwicklung von Lippenstiften und anderen Schönheitsmitteln beschäftigt. Wenn Sie einen Lidschatten brauchen, der zu den Augen passt, bin ich Ihr Mann. Aber die Welt retten? Haben Sie denn keinen weiteren Ausweichplan?«
Blauwitz musterte ihn grimmig.
»Sie sind bereits der Ausweichplan.«
»Das habe ich schon mal gehört«, bemerkte Lyle.
Sie sind nicht die Ersten, die mich entführen und das Beste hoffen.« Die Aufzugtür öffnete sich und ein großer, älterer Mann begrüßte sie lächelnd.
»Dr. Fontanelle, es freut mich, Sie wiederzusehen. Ich bin Eric Moore und vertrete die Heimatschutzbehörde.
Beinahe so etwas wie der Vorsitzende unseres kleinen Weltrettungsausschusses«, ergänzte Cynthia. Lyle hantierte mit der schweren Schachtel voller Papiere herum, um die ausgestreckte Hand des Mannes zu ergreifen.
»Es tut mir leid, Sir, ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind.«
»Ich habe mich verändert, und hier bin ich höchstens der Primus inter pares.«
Moore lächelte beinahe hinterhältig. Lyle starrte den Mann an. Das Wort »Primus« weckte halb verschüttete Erinnerungen, die er nicht ganz zu fassen bekam.
»Nach Ihrer Entführung durch Ibis behaupteten Sie, nicht helfen zu können«, fuhr Moore fort. »Man hielt Sie wochenlang fest, und Sie verursachten lediglich eine Menge Kosten und steckten das Labor in Brand. Unsere Theorie lautet, dass Sie sich weigerten, der Firma zu helfen und stattdessen die ganze Zeit sorgfältig Ihre Flucht planten. Können Sie das bestätigen?«
»Woher wissen Sie, dass ich entführt wurde?« stammelte Lyle.
»Heiliger Himmel! Primus!«
»Was?« fragte Cynthia.
»Nichts«, antwortete Ira Moore. »So schockierend es klingen mag, aber alle unsere wohldurchdachten Pläne sind offenbar im Eimer. Aber Sie, Lyle, wir müssen daran glauben, dass Sie mehr wissen, als Sie durchblicken lassen. Wir setzen die größten Hoffnungen in Sie. Die ganze Welt baut auf Sie.«
Lyle fühlte sich so verwirrt, dass ihm übel wurde. Wussten die anderen denn nicht, dass Moore ein Rebirth-Klon war? Oder war ihnen das am Ende gleichgültig? Er fragte sich, ob er den Mann bloßstellen sollte, bis ihm bewusst wurde, dass er seine Behauptung nicht beweisen konnte. Außerdem spielte das im Angesicht des Weltuntergangs wahrscheinlich sowieso keine Rolle mehr. Hilflos zuckte er mit den Achseln und seufzte.
»Ich sage Ihnen, was ich weiß, aber ich kann nicht beurteilen, inwieweit es hilft.«
»Unsinn! Sie sind ein Genie«, behauptete Cynthia. »Der einzige Wissenschaftler im Gebäude, der auf dem Titelblatt von Scientific American war.« Lyle warf ihr einen Seitenblick zu.
»Wollen Sie damit sagen, dass es hier noch andere Wissenschaftler gibt?«
»Nein, aber andere Titelblattschönheiten«, erklärte Cynthia.
»Ich sage allen, dass Sie hier sind«, schaltete sich Senator Moore ein. »Wir rufen Sie, wenn wir soweit sind.«
Cynthia führte Lyle durch einen Flur. Mit der Schachtel unter dem Arm stolperte er hinter ihr her.
»Er hätte Sie nicht so unter Druck setzen dürfen«, fauchte sie.
Nachdem sie nun allein waren, zeigte sie ihren Unwillen, der der Situation gar nicht angemessen schien. Offenbar nahm sie alles sehr persönlich. Lyle fragte sich, inwieweit ihre derzeitige Macht und ihre Freiheit davon abhing, was er in den bevorstehenden Besprechungen anzubieten hatte. Würde sie sich rächen, wenn er es vermasselte? Bei dem Gedanken fühlte er sich unwohl. Er beeilte sich und schloss zu ihr auf.
»Erwartet man irgendeine Präsentation von mir?« fragte Lyle. »Ich habe nichts vorbereitet.
Sie kommen gerade aus dem Gefängnis«, antwortete Cynthia. »Niemand erwartet PowerPoint-Präsentationen oder Merkblätter. Vermutlich will man von Ihnen alles über die Lotion erfahren. Danach werden wahrscheinlich Fragen gestellt, die unweigerlich zum Thema möglicher Lösungen führen. Treten Sie so klug und selbstbewusst auf wie möglich. Ich weiß, das fällt Ihnen schwer, aber bemühen Sie sich und wir kommen alle mit heiler Haut davon.«
»Seien Sie ehrlich«, flüsterte Lyle und hoffte, dass sie nicht belauscht wurden. »Sie wissen so gut wie ich, dass es keine Heilung gibt. Es gibt keine Zauberkur. Wenn die Rebirth-Formel ihre DNA verändert, dann wird das nur mit einer weiteren Gabe von Rebirth aufgehoben. Allerdings haben wir erlebt, wohin das führt. Was wollen wir jetzt noch erreichen? Was können wir schon tun?«
»Stellen Sie es sich wie eine feindliche Übernahme vor«, antwortete Cynthia. »Die Menschheit ist die Firma,
Und Rebirth will uns aufkaufen, die Manager rausschmeißen und uns als Erweiterung seiner selbst vereinnahmen. Also lautet die Frage, wie wir eine biologische Übernahme überleben, entgegnete Lyle. Wir müssen eine Handlotion davon überzeugen, dass wir zu wertvoll sind, um gefeuert zu werden. Wir kaufen so viele Aktien, dass uns die Übernahme reich macht, erklärte Cynthia. Immerhin sind wir jetzt hier. Ich komme aus dem Versteck und Sie aus dem Gefangenenlager, und die Hoffnung der ganzen Welt ruht auf unseren Schultern. Ich würde sagen, bisher schlagen wir uns ziemlich gut. Lyle runzelte die Stirn. Um bei der Metapher zu bleiben, wie wollen Sie Ihren Aktienbesitz zu Geld machen? Cynthia hob die Brauen. Was habe ich davon, wenn ich Ihnen alles anvertraue? Sie blieb vor einer Tür stehen und öffnete sie. Dahinter gähnte eine verschlafene, aber gut gekleidete Empfangsdame an ihrem Schreibtisch. Lyle, das ist Lily. Oh je, ich bringe die beiden Namen jetzt schon durcheinander. Die Frau erhob sich. Reflexartig schätzte Lyle ihr Äußeres ein. Afroamerikanerin, attraktiv, schönes Haar, das sie allerdings in der letzten Zeit ein wenig vernachlässigt hatte. Gute Haut, besonders in den Mund- und Augenwinkeln, was für ein Make-up-Model wichtig war. Hübsche Hände, aber nicht klassisch genug für eine Nagellackwerbung. Eine schlanke, nicht übertrieben weibliche Figur. Das Schönste an ihr war das junge, offene Gesicht mit den blitzenden Augen und dem strahlenden Lächeln, das nicht einmal verflog, wenn sie ein Gähnen unterdrückte. Überrascht wandte er sich an Cynthia. »Ich dachte, die Bemerkung über die Titelschönheit war ein Witz.« Lily verdrehte die Augen. »Ich habe nicht mal Make-up aufgelegt. Lyle hat bei New You die meisten unserer Models angeheuert,« erklärte Cynthia. »Geben Sie ihm eine Minute, dann hat er alles herausgefunden.« Lyle hob die Schultern, betrachtete Lily ein weiteres Mal und fragte sich, was er übersehen hatte. Sie zupfte an einer Locke. »Damals war mein Haar noch glatt.« »Natural Blue Black«, Lyle schnippte mit den Fingern und hätte beinahe die Schachtel mit den Dokumenten fallen gelassen. »Nummer 328b.« »Beeindruckend«, bemerkte Lily. »Ich kann mich nicht mal an die Farbe erinnern, erst recht nicht an die Artikelnummer.« »Lyle hat lauter solche dummen kleinen Fakten im Kopf«, erklärte Cynthia. Sie eilte an der Frau vorbei zu dem großen Büro dahinter. »Haben Sie Botschafter Laracia meine Nachricht geschickt?« »Das haben Sie mich schon einmal gefragt«, antwortete Lily und schenkte Lyle ein kleines Lächeln. »Und ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich es erledigt habe. Er hat allerdings noch nicht geantwortet.« Lyle war verblüfft über ihre Aufsässigkeit. Cynthia war keine Frau, mit der man so umzugehen pflegte. »Dieses Mal mitgezählt habe ich Sie sogar schon dreimal gefragt«, rief Cynthia aus dem anderen Raum herüber. Die Stimme klang so sarkastisch, wie Lyle es erwartet hatte. »Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig die Nachricht ist.« »Wenn ich dieses Mal mitzähle, habe ich sogar viermal geantwortet«, gab Lily zurück. »Also nehme ich die Sache vielleicht sogar wichtiger als Sie.« Vor Erstaunen fiel Lyle fast der Unterkiefer herunter. Mit eisiger Miene kam Cynthia zurück. »Wollen Sie damit sagen, ich hätte Sie mitten in der Nacht wecken sollen, um Sie daran zu erinnern?« »Sie haben mich mitten in der Nacht geweckt, um mich zu erinnern.« Cynthia funkelte die junge Frau noch einmal an und kehrte dann in das Büro zurück. »Da Sie offenbar so viel Zeit haben, können Sie Botschafter Hitodeki die gleiche Nachricht übermitteln. Ändern Sie bitte alle Bezugnahmen auf das Land. Ich glaube nicht, dass Japan sich durch unsere Angebote an Mexiko überzeugen lässt.« Damit schloss Cynthia die Tür und Lily ließ sich lachend am Schreibtisch nieder. »Ich habe meinen Ohren nicht getraut, als Sie das gesagt haben«, gestand Lyle. »Was genau meinen Sie?« »Alles.« Er legte die Schachtel mit den Papieren auf einen Stuhl an der Wand und setzte sich schräg gegenüber von Lily daneben. »So redet niemand mit Cynthia. Das ist so gefährlich, als gerate man in eine Kettensäge.« »Sie bellt nur und beißt nicht.« Lily tippte eifrig auf der Tastatur.
Früher war das vielleicht anders, aber ich bin eine der wenigen Verbündeten, die sie noch hat. Wenn Sie sich vorgestellt haben, die Vereinten Nationen seien ein Musterbeispiel für Frieden und Kooperation, dann haben Sie sich gewaltig geirrt. Hier geht es zu wie in Carrie Whites Umkleideraum. Je schlimmer es draußen wird, desto enger rückt man hier drinnen zusammen. Trotzdem wird Cynthia ausgeschlossen, denn letztlich ist es ein dummer Jungenclub. Ich bin praktisch Ihre einzige Freundin. Lyle hob die Brauen.
»So gehen Sie mit Ihren Freundinnen um?«
Lily schnitt eine Grimasse. »Der Ausdruck Freundin war vielleicht übertrieben. Sie ist immer noch eine Gorgo, aber sie ist eine Gorgo, die mich nicht fressen darf.«
»Gorgonen fressen keine Menschen«, widersprach Lyle.
»Aber keine Sorge, ich verstehe schon, was Sie meinen.« Er betrachtete die Schachtel mit den Papieren, seufzte innerlich und legte sie einfach auf den Boden.
»Zum Teufel damit«, stöhnte er.
»Ich könnte 1000 Berichte lesen und wüsste immer noch nicht, wie ich etwas verändern soll.« Er wandte sich an Lily. »Cynthias derzeitige Position ist sehr viel interessanter. Waren Sie schon hier, als Cynthia kam?«
»Nein, sie hat mich geholt«, erklärte Lily.
Lyle beugte sich vor.
»Also ganz konkret Sie?«
»Den Grund kenne ich nicht.«
Lily sah ihn offen und arglos an. »Abgesehen von der Arbeit als Model und als Kellnerin war ich im Büro und habe als Empfangsdame gearbeitet. Vielleicht hat sie in den Akten nachgesehen und hielt mich für geeignet. Keine Ahnung.«
Lyle schüttelte den Kopf.
»Die Akten von Nu Yu wurden bei der Auflösung der Firma als Beweismittel sichergestellt und Cynthia hatte sicher nicht zufällig eine Personalakte griffbereit herumliegen. Selbst wenn sie irgendwo verschlüsselte Kopien gespeichert hatte, bleibt die Frage, warum sie sich die Mühe macht, in den Akten nachzusehen, nur um eine Sekretärin einzustellen.
Das sollte jetzt keine Beleidigung sein.«
»Warum sollte mich das beleidigen?«
»Keine Ahnung«, gestand Lyle. »Ich wollte nur höflich sein.«
Er legte die Finger beider Hände wie ein Spitzdach zusammen und dachte nach. »Wenn sie Zugang zu den Akten von Nu Yu hatte, dann ging es um mehr. Es muss irgendwie mit Rebirth zu tun haben. Aber was hat sie in dem Teil der Akten zu suchen, in dem die Namen früherer Models aufgeführt werden? Dort gibt es nichts Wichtiges.
Noch einmal, nehmen Sie es bitte nicht persönlich.«
»Entschuldigen Sie sich immer nach jedem Satz, wenn Sie mit jemandem sprechen?«
»Cynthia«, Lily lachte.
»Das erklärt alles. Trotzdem war das jetzt leicht beleidigend, auch wenn ich verstehe, was Sie meinten.«
Lyle starrte sie an und fragte sich, ob er sie außer auf dem Verpackungsfoto schon einmal irgendwo gesehen hatte.
»Wie lautet Ihr Nachname?«
»Washington«,
antwortete sie.
»Warum?«
»Lily Washington.« Lyle starrte ins Leere und dachte über den Namen nach.
»Wie oft haben Sie dieses Gebäude verlassen, seit Sie eingestellt wurden?«
»Warum sollte das irgendwie von Bedeutung sein?«
»Ich glaube, ich habe Sie auf unserer Liste möglicher Rebirth-Models gesehen«, erklärte Lyle. »Und ich glaube, Sie wurden abgelehnt.
Dürfen Sie nach draußen gehen?«
»Ich bin keine Gefangene.«
»Waren Sie in der letzten Zeit mal draußen?«
Lily überlegte kurz und schüttelte den Kopf.
»Nicht mehr seit meiner Einstellung. Die meisten Gesandten und Mitarbeiter leben jetzt hier.«
»Haben Sie mal versucht, nach draußen zu gehen?«
Lily hielt inne und wurde schlagartig ernst.
»Nein. Wir bekommen alles, was wir brauchen, und draußen ist es gefährlich. Es spielt fast keine Rolle, wie viel ich bei dem Job verdiene. Hier gibt es schließlich noch fließendes warmes Wasser. Manchmal wird aber vergessen, das richtige Essen zu bringen.«
»Lillian Washington«, Lyle schnippte mit den Fingern. »Die Großmutter hatte Brustkrebs, im 5. Schuljahr wurden die Mandeln entfernt und sie laufen noch über die Versicherung ihrer Eltern. Sie haben Zöliakie.«
Misstrauisch kniff Lily die Augen zusammen.
»Stalken Sie mich?«
Lyle lachte nervös.
»Das höre ich öfter. Nein, ich bin kein Stalker, ich habe nur ein gutes Gedächtnis.
Sie haben gerade gesagt, dass man manchmal vergisst, das richtige Essen zu bringen. Damit meinten Sie glutenfreies Essen. Sie wurden aus dem Rebirth-Programm ausgeschlossen, weil Sie einen Gendefekt haben. Sie leiden an Zöliakie. Sie können Gluten aus Weizenmehl nicht richtig verarbeiten. Genau genommen gilt das für jede Art von Gluten, aber meistens ist Weizen der Übeltäter. Wahrscheinlich wurde deshalb schon vor der Diagnose der Erkrankung die Mandeln herausgenommen. Man wusste damals nicht, warum sie so oft krank wurden.
Woher wissen Sie das alles?
Lyle lachte müde. Seit einiger Zeit bin ich Experte für genetisch bedingte Erkrankungen. Keine Sorge, ich kenne nur Ihre Krankenakte.
Das ist immer noch eine Menge.
Meine Theorie sieht so aus, erklärte Lyle und beugte sich wieder vor. Cynthia suchte nicht nur irgendeine Assistentin, sie wollte eine Frau haben, der sie trauen konnte. Eine Frau, bei der sie sicher sein konnte, dass sie das Original war und keine Spionin von... Ich weiß nicht, von wem. Egal. Sie sagten ja selbst, dass man sich in diesem Gebäude nicht über den Weg traut. Also ging Cynthia unsere Liste mit abgewiesenen Models durch und suchte eine Bewerberin mit einer so schwerwiegenden genetischen Erkrankung, dass niemand diesen Menschen kopieren wollte. Dennoch sollte die Einschränkung bei der alltäglichen Arbeit nicht stören. Dann zog sie eine zweite Liste hinzu und suchte aus dieser Untergruppe eine Frau mit Erfahrung als Sekretärin. Wenn man diese Bedingungen formuliert, bleibt nur Lily Washington übrig. Cynthia hat sich vergewissert, dass sie immer noch sie selbst sind, nicht verändert durch die Lotion, und schon waren sie angeheuert. Lily starrte ihn mit leicht geöffnetem Mund an. Sie schüttelte den Kopf.
Und ich dachte, sie hat mich genommen, weil ich 60 Wörter pro Minute tippe.
Tut mir leid.
Aber was bedeutet das?
Fragte sie.
Nehmen wir an, es trifft zu. Was sagt uns das?
Dass Cynthia unter Verfolgungswahn leidet? Dem widerspricht sowieso niemand, erklärte Lyle. Aber es hat auch noch nie jemand behauptet, sie sei dumm. Nicht einmal diejenigen, die sie hassen.
Wenn sie sich mit so viel Aufwand schützt, dann lässt sich daraus schließen, dass ihre Position hier, ebenso meine und auch ihre, viel schwieriger ist als angenommen.
Lily lachte. Es war ein völlig humorloses Geräusch.
Willkommen beim Ende der Welt. Wenn Sie eine Person finden, deren Position nicht schwierig ist, schenke ich Ihnen ein Pony.
Lyle lachte ebenfalls, und in diesem Augenblick sah er sie in einem neuen Licht. Er ging auf die Neckerei ein. Können Sie sich von dem Gehalt, das Cynthia Ihnen zahlt, ein Pony leisten?
Dann eben eine Zigarre.
Ich rauche nicht. Lily lächelte.
Ich breche meine Ersparnisse an und kaufe ein Pony, das an ihrer Stelle raucht.
Jetzt lächelte auch Lyle. In diesem Moment öffnete sich die Außentür und mit forschem Schritt betrat Ira Moore den Raum.
Kommen Sie, Doktor. Es wird Zeit, zur Generalversammlung zu sprechen.
Dienstag, 27. November, 7.32 Uhr, UN-Hauptsitz, Manhattan, 17 Tage bis zum Weltuntergang.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen tritt zu einer Sitzung zusammen.
Nervös saß Lyle zwischen Cynthia und Ira Moore und fühlte sich von dem riesigen, hohen Raum eingeschüchtert. Die Wände waren rund und vom hinteren Teil bis ganz nach vorn standen mehr Pulte, Tische und Sessel, als er zählen konnte. Fast alle waren unbesetzt. In den Wänden gab es 4 Fensterreihen übereinander, hinter denen bei regulären Sitzungen vermutlich die Übersetzer oder Beobachter Platz nahmen. An diesem Tag waren die meisten Fenster dunkel. Die Wände waren nach innen geneigt. Lyle hatte das Gefühl, dass sie drohend über ihm hing. Ganz vorn befand sich der Platz für den Redner, dahinter stand eine breite Regierungsbank auf einem Podium. Hinter diesem wiederum erhob sich wie ein Monolith eine goldene Wand. Obwohl der Raum fast leer war, fühlte Lyle sich klein und hilflos.
»Japan weist darauf hin, dass im Augenblick nur noch 20 Mitglieder vertreten sind«, erklärte der japanische Botschafter.
Resolutionen, über die wir heute abstimmen, können demnach kaum verabschiedet werden. Die Vereinigte Republik Tansania ist es leid, sich Japans Wehklagen darüber anhören zu müssen.
Es ist ein bedeutsames Anliegen, widersprach Japan.
Schon wieder, warf Estland ein.
Alle Mitgliedsnationen wurden eingeladen, erklärte der Mann am Rednerpult. Das Nichterscheinen muss als Stimmenthaltung aufgefasst werden, genau wie dies grundsätzlich bei allen Abstimmungen vorgesehen ist.
Er sprach mit amerikanischem Akzent. Lyle kannte ihn irgendwie aus den Nachrichten, nur der Name fiel ihm nicht ein. Daher beugte er sich zu Cynthia hinüber.
»Wer ist das?«
»Chad.«
»Er sieht nicht afrikanisch aus.«
»Er kommt vom amerikanischen State Department und heißt so.«
»Oh«, Lyle sank auf den Sitz seines Stuhles.
»Japan hat recht«, erklärte Libyen. »Ein oder zwei Enthaltungen sind etwas ganz anderes als 173.«
»Was schlagen Sie stattdessen vor?«, fragte Mexiko. »Sollen wir einfach herumsitzen und die Hände in den Schoß legen, während ringsum die Welt zerfällt? Wir haben Sie eingeladen und Sie sind nicht gekommen. Versuchen wir doch trotzdem zu handeln.«
»Estland hört diesem Streit schon so lange zu, dass es für ein ganzes Menschenleben reicht. Der Wissenschaftler ist hier und ich bin der Meinung, dass wir ihn anhören sollten. Wenn er etwas Bedeutendes zu sagen hat, dann ist das mehr, als seit Wochen in diesem Raum zu hören war.«
Samoa stimmt dem zu, wenngleich auf etwas höflichere Art und Weise.
»Schön«, sagte Chad. »Die Generalversammlung begrüßt Dr. Lyle Fontanelle und bittet ihn ans Rednerpult.«
Er trat zur Seite und Ira Moore knuffte Lyle, damit er sich erhob. Lyle ging langsam nach vorn. Seine Schritte hallten laut von den Wänden wider. Mit Applaus hatte er nicht gerechnet, aber das Schweigen erdrückte ihn. Als er am Rednerpult ankam, war sein Mund völlig ausgetrocknet. Im Scheinwerferlicht war es schwierig, die Versammelten zu erkennen, zumal sie sich in dem riesigen Rund verteilt hatten.
»Guten Morgen«, begann er. »Meine Damen und Herren von den Vereinten Nationen, von der Generalversammlung, wie darf ich sie nennen?«
Aus Richtung Estland war Gemurmel zu hören. Er fragte sich, was man dort über ihn sprach, und hatte das Gefühl, dass etwas in ihm zerbrach.
Er war es leid, Angst zu haben. Er war es leid, herumgestoßen zu werden. Er war es leid, von den Menschen verspottet zu werden, die ihn gerufen hatten, damit er ihnen half.
Vor 12 Stunden war er Stück für Stück in einem Gefangenenlager gestorben, und nun stand er am Rednerpult im Plenarsaal der Vereinten Nationen. Seine Aktien, um in Cynthias Bild zu bleiben, waren stark gestiegen. Wenn er über Macht verfügte, und sei es nur für eine Minute, dann wollte er sie nutzen. Lyle spähte in die unbeleuchteten Tiefen des Saals.
»Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte nach vorn kommen, hierher, wo ich Sie alle sehe? Ich habe das Gefühl, zu einem leeren Saal zu sprechen.«
»Sie sprechen tatsächlich zu einem leeren Saal«, erklärte Estland.
»Sie auch«,
Lyle deutete auf den Delegierten aus Estland. »Kommen Sie doch bitte alle nach vorn. Seien Sie so freundlich. Wenn dies die letzte Versammlung vernünftiger Menschen ist, dann sollten wir uns auch so verhalten.«
»So läuft es hier allerdings nicht ab«, wandte Japan ein. »Es gibt Verhaltensregeln, die Sie nicht verstehen können, und das ist natürlich auch nicht zu erwarten.« »Diese Verhaltensregeln will ich auch gar nicht verstehen«, entgegnete Lyle. »Sie haben sich die ganze Zeit an Ihre Regeln gehalten, und jetzt sehen Sie, wohin das geführt hat.«
Er deutete auf den weiten, leeren Raum. »Ich glaube, Ihre Regeln sind einfach nur dumm.« Er warf einen verstohlenen Blick zu Cynthia hinüber und sah, wie sie mit puterrotem Gesicht vor Zorn förmlich kochte. Wenigstens hielt sie den Mund.
»Du hast hier keine Macht«, dachte er, an ihre Adresse gerichtet. »Wenn selbst deine Sekretärin keine Angst vor dir hat, lasse ich mich auch nicht einschüchtern.«
Die Delegierten hatten sich nicht gerührt. Wieder ergriff Lyle das Wort.
»Kommen Sie schon, Sie schaffen das! Kommen Sie her! Bringen Sie Ihre Namensschildchen mit, wenn Sie sich sonst nackt fühlen!«
Der mexikanische Delegierte stand auf und kam nach vorn. Er grinste amüsiert, weil Lyle nachdrücklich mit der Form gebrochen hatte.
»Gut«, sagte Lyle. »Das wäre schon mal einer. Mexiko bekommt den ersten Preis. Irgendjemand soll ihm einen Schokoriegel überreichen. Wer ist der Nächste?« »Hey, sehen Sie mal, was ich jetzt mache. Ich ziehe den Stecker aus dem Mikrofon und rede über die Rebirth-Formel. Der Vertreter von Mexiko ist jetzt der Einzige, der mich hören kann.«
Als er den Worten Taten folgen ließ, kamen weitere Delegierte nach vorn. Bald drängten sich die meisten anwesenden Versammlungsmitglieder in der ersten Reihe, 20 Vertreter und ungefähr doppelt so viele Mitarbeiter. Cynthia kochte nicht mehr vor Zorn, sondern hatte das übliche Gesicht aufgesetzt, hinter dem sie eiskalte Berechnungen anstellte. Er hatte sie beeindruckt. Lyle riss den Blick von ihr los und musterte die Anwesenden. Die alte Angst erwachte wieder in ihm.
»Meine Güte«, rief Lyle, »wenn Sie alle hier zusammenkommen, dann sind es doch ziemlich viele.«
»Wir haben uns umgesetzt«, antwortete Bangladesch. »Jetzt hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwenden und reden Sie.«
»Gut«, willigte Lyle ein. »Was möchten Sie wissen?«
Kenia runzelte die Stirn.
»Haben Sie keine Präsentation vorbereitet?«
»Gestern um diese Zeit habe ich noch Zigaretten gegen Gefängniskost getauscht«, erklärte Lyle. »Anscheinend weiß ich mehr über die Formel als jeder andere auf der Welt, aber nein, ich habe keine Präsentation vorbereitet. Stellen Sie mir Ihre Fragen.«
»Wie sind Sie auf die Formel gekommen?«, wollte Deutschland wissen.
»Das war Zufall«, erwiderte Lyle. Einige Delegierte wirkten schockiert, aber Lyle nahm darauf inzwischen keinerlei Rücksicht mehr.
»Viele vorbereitende Studien zielten darauf ab, Verbrennungen mit Hilfe der Gentherapie zu heilen. Ich wollte diese Technologie mit einer Anti-Aging-Creme kombinieren, mit einem Faltenentferner.«
Kenia bedachte Lyle mit finsteren Blicken.
»Sie haben die Welt mit einem Faltenentferner zerstört?«
»Nicht ich persönlich, nein.«
»Aber wie funktioniert das?«, fragte Tansania. »Wie hat es sich von einem Faltenentferner in das verwandelt, was es inzwischen geworden ist?«
»Es lag am Retrovirus«, erläuterte Lyle und warf Cynthia einen raschen Blick zu.
»Daran dachte ich gleich am Anfang, und ich hatte recht. Aber erst nach Monaten fand ich heraus, was genau dabei passierte. Die Technologie setzt ein Plasmid ein, um das durch Hitze degenerierte Protein...«
Er runzelte die Stirn und hielt mitten im Satz inne.
»Wie viele unter Ihnen sind Wissenschaftler?«
Der Delegierte aus Libyen hob die Hand. Er war der Einzige.
»Nun gut«, sagte Lyle. »Dann versuche ich, den Sachverhalt in die Alltagssprache zu übertragen. Wissen Sie alle, was DNA ist?«
Sie nickten.
»Wissen Sie, wie die DNA funktioniert?«
Nun kamen die positiven Antworten etwas spärlicher. Lyle sah sich um und suchte nach einem Hilfsmittel, mit dessen Hilfe er alles erklären konnte. Eine Mitarbeiterin von den Philippinen trug einen Sweater mit Reißverschluss, und er lächelte sie freundlich an.
»Verzeihung, Madam, dürfte ich mir Ihren Sweater ausborgen? Danke. Sie bekommen ihn gleich zurück.«
Er trat weiter vor, stellte sich vor das Rednerpult und zog den Reißverschluss zu.
»Ein DNA-Strang ist wie ein Reißverschluss«, erklärte er. »Die vielen Krampen, die kleine Höcker aus Metall haben, könnte man als Bauplan für die Entstehung neuer Zellen auffassen. Stellen Sie sich vor, jeder kleine Höcker repräsentierte einen anderen Befehl. Dieser hier sagt Ihrem Körper, wie er Haut wachsen lässt. Hier ist die Hautfarbe festgelegt, hier die Art der Haut und so weiter. Ich erkläre das jetzt sehr stark vereinfacht, aber Sie verstehen sicher, was ich meine. Normalerweise ist ein DNA-Strang geschlossen, wie der Reißverschluss des Pullovers. Wenn Ihr Körper die Baupläne lesen und neue Anweisungen abholen will, muss er ihn öffnen.«
Er zog den Reißverschluss halb auf.
»Wenn er ein Stück weit geöffnet ist, schaltet sich ein sehr ähnlicher Strang namens RNA ein, verbindet sich mit einem kleinen Abschnitt der DNA und kopiert sie.
Dann nimmt er das mit, was er gelernt hat, und sagt den Zellen, was sie tun sollen. Das ist ein sehr stabiler Prozess, weil DNA und RNA gründliche Fehlerkorrekturen einsetzen und dafür sorgen, dass die Anweisungen unterwegs nicht verfälscht werden. Die Lotion, die ich geschaffen habe, nutzt einen kleinen Strang eigenständiger DNA, den wir als Plasmid bezeichnen. Er enthält gerade genug Anweisungen, um zu sagen, »Hey, Hautzellen, produziert mehr Kollagen!« Ihre RNA liest dies und glaubt, das sei eine körpereigene Anweisung, und daraufhin wird mehr Kollagen produziert. So funktioniert es bei Brandwunden, und so werden auch Falten entfernt. Dieser ganze Prozess mit dem Plasmid wird durch ein Retrovirus beaufsichtigt, das dafür sorgt, dass nichts aus dem Ruder läuft. Ein Retrovirus ist der RNA ähnlich, funktioniert aber andersherum. Statt den Reißverschluss zu öffnen, schließt es ihn. Das wird gleich noch wichtig. Vergessen Sie das bitte nicht. Wenn alles richtig abläuft, überwacht das Retrovirus den gesamten Transfer der Information und sorgt dafür, dass das Plasmid nichts Dummes anstellt, wie zum Beispiel die Verletzung der Zelle oder die ständige Vermehrung unbrauchbarer Zellen, was nur eine andere Bezeichnung für Krebs wäre. Das Retrovirus sollte in diesem Szenario unser bester Freund sein. Aber das ist die große Ironie dabei, weil es schließt statt öffnet, umgeht es alle Fehlerkorrekturen, denen die RNA normalerweise unterworfen ist. Dadurch wird es extrem anfällig für Mutationen. Und genau das ist bei Rebirth passiert. Libyen meldete sich zu Wort. Es kann doch nicht so weit mutieren, dass es Menschen klont. Nein, das kann es nicht, räumte Lyle ein. Und das hat uns auch so lange verwirrt. Was es aber tun kann und was es auch getan hat, es hat durch die Mutation die Arbeitsrichtung verändert. Es wirkt falsch herum. Statt die Instruktionen für das Plasmid in den menschlichen Wirt zu schreiben, schrieb es den menschlichen Wirt in das Plasmid. Noch schlimmer, es konnte irgendwie die menschlichen Anweisungen komprimieren, bis sie vollständig in einem Plasmid gespeichert wurden. Das sind zwei sehr spezifische Mutationen in einem einzigen Retrovirus, wandte Libyen ein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist, ich kann es nicht einmal berechnen, äußerst gering. Richtig, bestätigte Lyle. Aber es war nur eine einzige Mutation notwendig. Ein mutiertes Retrovirus, das die DNA kopiert, hätte nicht viel anrichten können. Wir hätten es nicht einmal bemerkt, aber ein mutiertes Retrovirus, das aggressiv jeden anderen genetischen Kommunikator umschrieb, mit dem es in Berührung kam, erzeugte eine Kaskade, bis die ganze Partie der Lotion verändert war. Und diese Partie veränderte wiederum alle anderen Partien, mit denen sie in Berührung kam. Stellen Sie sich eine Zombie-Apokalypse auf molekularer Ebene vor. Das erste Retrovirus fand ein Opfer, dem es sagte, »Hey, du solltest besser dies hier tun.« Dann fanden die beiden zwei weitere, die vier fanden vier weitere, und sobald wir eine neue Partie gemischt hatten, fügten wir weitere Retroviren hinzu, die ebenfalls umgeschrieben wurden. Deshalb konnte niemand außerhalb unserer Fabrik die Lotion reproduzieren. Die anderen Wissenschaftler nahmen frische Zutaten statt der Mutation. In unserer Fabrik starteten wir jede neue Partie mit einer Probe aus der letzten. Das war eine Abkürzung, um Beschaffenheit und Konsistenz richtig einzustellen. Auf diese Weise wurde die gesamte neu produzierte Lotion infiziert. Wenn wir eine Probe mit ungeprägtem Rebirth hätten, könnten wir also eine neue Lotion herstellen, meinte Frankreich. Das könnten wir, Lyle hielt inne, blickte über die Delegierten hinweg und war überrascht, dass sie nicht sofort aufsprang. Seltsam. Ist dies nicht der Moment, in dem sie alle nach Hause eilen, die Vorräte ergänzen und einander gegenseitig aus Bunkern anstarren sollten? Die 20 Nationen, die in dieser Versammlung noch aktiv sind, haben so etwas weit hinter sich gelassen, erklärte Sambia. Uns ist bewusst, dass die Welt an einem Scheideweg steht.
Zusammenarbeit ist der einzige Weg zu einem erreichbaren Ziel.
Was aber nicht heißen soll, dass wir keine neue Lotion herstellen, warf Israel ein. Wir tun es eben alle zusammen.
Welchen Nutzwert hätte die neue Lotion denn für Sie? Fragte Lyle.
Mir ist bekannt, dass Sie alle das Gebäude schon eine Weile nicht mehr verlassen haben. Aber haben Sie mal aus dem Fenster gesehen? Dort draußen geht die Welt unter. Manhattan ist praktisch ein Slum und der Rest der Welt ist vermutlich noch schlechter dran. Wissen Sie, wie ich endlich den Code dieses Retrovirus geknackt habe? Ich habe einen Rebirth-Benutzer mit dem Down-Syndrom entdeckt. Eine Dosis Rebirth hatte seine Gene falsch wachsen lassen und ihn mit mehr Chromosomen ausgestattet, als er eigentlich haben sollte.
Lyle hielt den Pullover hoch.
Stellen Sie sich vor, die DNA ist geöffnet und das Retrovirus klingt sich fröhlich ein und baut das ganze Ding nach. Währenddessen taucht ein neues Retrovirus auf und baut sie beide um. So ist es passiert. Dieser Retrovirus ist äußerst aggressiv. Praktisch die gesamte DNA-Transkription im Körper eines infizierten Menschen wird von Rebirth statt von den natürlichen Prozessen gesteuert. Das bedeutet, dass es kein Korrektursystem mehr gibt. Unsere biologischen Prozesse laufen völlig unreguliert ab. Weltweit steigen die Erkrankungen am Down-Syndrom, am Turner-Syndrom und am Klinefelter-Syndrom. Die Zahl der Krebserkrankungen nimmt enorm zu. Vor einem Monat habe ich mit einem Arzt gesprochen, der mir erzählte, er behandle zwei neue Fälle des Wolf-Hirschheim-Syndroms, die spontan bei Erwachsenen entstanden seien. Nennen Sie mir irgendeine durch Chromosomen erzeugte Störung, und ich wette $100, dass im Umkreis von einem Kilometer irgendjemand daran leidet.
Aber wir müssen uns doch der Realität der Situation stellen, meinte China.
Lyle unterbrach den Vertreter, bevor er weitersprechen konnte.
»Genau das sage ich doch«, erklärte Lyle. »Sie müssen sich der Realität stellen. Diese Besprechung kann sich nicht darum drehen, Macht zu konsolidieren oder was immer Sie hier zu tun gedenken.«
»Wir müssen uns der Realität der Situation stellen«, wiederholte China sanft. »Die Welt geht nicht unter.« sondern ist vielerorts bereits untergegangen. Der Kaskadeneffekt, den Sie beim Retrovirus erkannt haben, wiederholt sich in der menschlichen Gesellschaft. Jeden Tag sieht man die Wirkung von Rebirth an immer neuen Orten. Die 173 Nationen, die hier heute nicht vertreten sind, haben sich in ein Wettrüsten gestürzt, das hektischer verläuft als im Kalten Krieg. Nicht einmal die Stärksten unter uns sind darauf vorbereitet. Erst vor 2 Stunden bekam ich eine Meldung, dass Russland meinem Land den Krieg erklärt hat und über die Grenze vordringt, um unsere Bergwerke und Öllager einzunehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis in Alaska und Kanada das Gleiche geschieht. Der Eindruck globaler Stabilität, den wir bisher hatten, zerfällt schneller, als wir es verfolgen können. Glauben Sie, wir sind hier, weil wir etwas beizusteuern haben? Dass wir Wunder wirken und den Planeten wieder in Ordnung bringen können? Wir sind hier, weil wir nichts anderes mehr haben und keine Hoffnung verspüren, irgendetwas lasse sich daran noch ändern.
Darauf herrschte betretenes Schweigen.
Samoa stimmt dem zu, allerdings mit etwas optimistischerem Unterton, sagte eine Stimme im Hintergrund.
Also, warum sind wir überhaupt hier? Fragte Lyle.
Wenn nichts mehr eine Rolle spielt, wenn wir nichts ausrichten können, warum treffen wir uns dann überhaupt? Warum rufen Sie mich, damit ich Ihnen alles erkläre? Glauben Sie, es gibt ein Heilmittel für Rebirth? Das gibt es nicht. So funktioniert es nicht. Nichts kann die Wirkung aufheben, außer noch mehr Rebirth. Und ich habe schon erklärt, warum das wirklich keine gute Lösung wäre. Was bleibt uns noch? Was wollen Sie tun? Warum wollen Sie Rebirth haben?
Wir könnten Russland damit treffen, schlug Nepal vor. Wenn Russland mit China fertig ist, wird früher oder später auch mein Land angegriffen.
Wenn wir Russland mit Rebirth angreifen, widerfährt uns das Gleiche, warnte Mexiko. Einige von uns haben während des Kalten Krieges gut aufgepasst.
Als einzige Nation, die jemals mit Atomwaffen angegriffen wurde, erinnere ich alle daran, wie schlecht diese Strategie funktioniert, gab Japan zu bedenken. Rebirth zu sammeln hat auch eine regenerative Wirkung, meinte Sambia. Wenn ein Aggressor mit Rebirth angreift, dann können wir die eigenen Vorräte benutzen und die Bevölkerung heilen, bevor Schlimmeres passiert. Diese Fähigkeit besitzen Atomwaffen nicht. In der Praxis gelingt das nicht, warf Deutschland ein. Ein Angriff, der so schnell geschieht wie in Sao Tome, zerstört auch die Infrastruktur, die benötigt würde, um die Lotion als Verteidigungsmaßnahme einzusetzen. Vergessen Sie den Auslöser des Angriffs auf Sao Tome nicht. Dort gab es große Mengen von Rebirth, die eine feindliche Nation gern gehabt hätte. Nein, eine freundliche Nation hätte sie gern gehabt und wurde über Nacht zum Feind. Nehmen Sie das nicht persönlich, Chad.
Halten Sie den Mund.
Wir können doch eine gute Waffe nicht außer Acht lassen, nur weil ihr Einsatz die Menschen wütend macht, ereiferte sich Bangladesch.
Genau das sollten wir tun, erwiderte Mexiko. Im Ernst? War ich wirklich der Einzige, der im Kalten Krieg aufgepasst hat?
Der Kalte Krieg hätte kein Ende gefunden, wenn Amerika die Atomwaffen nicht weiterentwickelt hätte, gab Chad zu bedenken. Vielmehr hätte Russland uns vernichtet.
Die Sowjetunion, korrigierte Russland. Aber es stimmt, genau das wäre passiert. Der Streit kann noch stundenlang so weitergehen, tadelten die Philippinen. Die meisten von uns haben noch nicht einmal gefrühstückt. Ich schlage vor, wir pausieren für eine Stunde, lassen uns die eine oder andere gute Lösung einfallen und beginnen noch einmal von vorn.
Freitag, 30. November, 6.23 Uhr, UN-Hauptsitz, Manhattan. 14 Tage bis zum Weltuntergang. 3 Tage waren vergangen und es gab immer noch keine brauchbaren Lösungen. Lyle hatte sich angewöhnt, zeitig mit Cynthia zu frühstücken, vor allem deshalb, weil auch Lily dabei war, und so bekam er die Gelegenheit, Cynthia ohne genau berechnete äußere Fassade zu beobachten. In gewisser Weise kam sie ihm inzwischen menschlicher vor. Zugleich fühlte er sich in ihrer Gegenwart aber auch äußerst unwohl. Ohne Make-up, ohne sorgfältig hergerichtete Frisur und ohne dezente Röcke, maßgeschneiderte Jacken, Stifte, Papiere, Computer und Telefone, ohne jene Ausstattung, die sie zu der Frau machte, die sie darstellte, wirkte sie auf verstörende Weise irreal. Genau wie tausende von Nicht-Lyles und andere Rebirth-Klone, die sich in winzigen Details voneinander unterschieden. Die Gelegenheit, sie besser kennenzulernen, erwies sich letztendlich doch nur als ein Ausschnitt verdrehter, verbogener Realität. An diesem Morgen trug sie Sweatpants und war noch nicht richtig wach.
»Der Kaffee schmeckt grauenhaft«, grollte sie. »Wenn er so schlecht ist, dann trinken Sie ihn nicht.«
Lily hob den Styroporbecher, der allerdings keinen Kaffee, sondern Grapefruitsaft enthielt. Sie hasste Kaffee, was allerdings nichts mit ihrer Zöliakie zu tun hatte. Sie verabscheute schon den Geruch und hatte noch nie Kaffee probiert. Lyle mochte den Geruch und den Geschmack, verzichtete aber aus Rücksichtsnahme darauf. Ihm wurde bewusst, dass er oft zu extremer Anpassung neigte.
»Reden Sie nicht mit mir!« knurrte Cynthia. »Ich kann nicht angemessen zurückschlagen, solange ich nicht mindestens eine Tasse getrunken habe.«
Sie versuchte es noch einmal und schnitt eine Grimasse.
»Es schmeckt wie dünner Schlamm.«
Lily lachte.
»Wäre dicker Schlamm besser?« »Es wäre besser, wenn Sie in der Gosse sterben,« erwiderte Cynthia.
Lily riss die Augen auf und wandte sich an Lyle.
»Das war neu.«
»Sie hat den Becher fast ausgetrunken und kann jetzt angemessen zurückschlagen,« bemerkte Lyle.
»Der dünne Schlamm hat nekromantische Eigenschaften,« meinte Lily. »Der dünne Schlamm hat mir genügend Klarheit für die Erkenntnis geschenkt, dass die Generalversammlung zu rein gar nichts führt,« erklärte Cynthia. »Gestern hat der Mob die Tore gestürmt und drinnen dreht man sich immer noch im Kreis. Man wird sich noch streiten, wenn das Gebäude ringsum niederbrennt.«
»Was haben Sie dann vor?« fragte Lyle. »Vorausgesetzt,
Sie haben etwas vor?«
»Ich habe etliche Pläne«, erwiderte sie. »Um mich für einen von Ihnen zu entscheiden, brauche ich mindestens noch einen Kaffee. Ihnen ist doch bewusst, dass Kaffee eigentlich gar kein Stimulanz ist, oder?«
meinte Lilly. Cynthia grunzte.
»Das sagt jemand, der noch nie einen Schluck getrunken hat.« »Genau das meine ich ja«, beharrte Lilly. »Der Energieschub, den Sie vom Kaffee bekommen, ist einfach nur eine Suchtreaktion, weil die Entzugssymptome aufgehoben werden. Der Körper braucht ihn, also fühlen Sie sich mies. Dann trinken Sie Kaffee und es geht aufwärts, obwohl der Energiegewinn gleich null ist. Mit Hilfe des Koffeins kehren Sie lediglich in den Zustand zurück, in dem Sie sich sowieso auch ohne Kaffee befinden.« »Das ist einfach nur albern«, befand Cynthia. »Wenn Sie nach dem Genuss eines Sandwichs schon mal im Krankenhaus gelandet sind, kennen Sie die Wirkung von gewissen Lebensmitteln im Körper und richten sich danach«, erläuterte Lilly und wandte sich mit hochgezogenen Augenbrauen an Lyle. »Sie sind Wissenschaftler. Sagen Sie es ihr.« Lyle wählte seine Worte sehr sorgfältig. »Kaffee ist tatsächlich ein Suchtmittel und Ihre derzeitigen Gefühle beruhen größtenteils auf der Aufhebung des Entzugs.« Mit triumphierender Geste wies Lilly auf Cynthia. »Ha! Größtenteils, aber nicht ganz«, wandte Cynthia ein.
Das Blitzen in den Augen verriet Lyle, dass sie viel wacher war, als er angenommen hatte. »Aber ebenso eindeutig ist es auch ein Stimulanz«, fuhr er fort und schenkte Lilly einen verlegenen Blick. »Es ist sogar das bekannteste und am stärksten verbreitete Stimulanz überhaupt. Tut mir leid.«
»Aber das will uns doch nur die Pharma-Mafia einreden«, protestierte Lilly.
Lyle runzelte die Stirn.
»Pharma-Mafia?« »Nun gut, dann die Großkonzerne«, lenkte Lilly ein. »Die großen Produzenten. Koffein ist für sie als Stimulanz wertvoll, ob es nun falsch ist oder nicht. Für die Verkäufer indessen ist es wertvoll, weil es eine nicht regulierte, suchterzeugende Substanz ist. Machen Sie ein Kind von Energy-Drinks abhängig. Geben Sie ihm das Gefühl, ohne dieses Getränk nicht richtig zu funktionieren. Und schon haben Sie einen lebenslangen Kunden.«
»Bestellen Sie bei nächster Gelegenheit unbedingt einen Aluhut«, erwiderte Cynthia.
»Ich fürchte, wir haben nicht genug Folie hier, um ihn einen zu basteln.«
»Da gibt es nicht unbedingt einen Kausalzusammenhang«, widersprach Lyle ganz spontan. Eigentlich wollte er nicht mit ihr streiten, aber er hatte nicht mit einer halb informierten wissenschaftlichen Diskussion gerechnet. Lilly sah ihn herausfordernd an, worauf er widerstrebend seinen Gedankengang erläuterte. »Sie sagen, Sie wachen schneller auf, weil Sie kein Koffein zu sich nehmen. Es könnte aber ebenso gut sein, dass Sie kein Koffein zu sich nehmen, weil Sie von Natur aus schnell wach werden.«
»Erstaunlich«, rief Cynthia
und musterte Lyle mit einem Ausdruck, der tatsächlich an Respekt grenzte.
»Zu sehen, wie er der Generalversammlung trotzt, war eine Sache. Einer Frau, die er mag, jedoch zu sagen, dass sie sich in einem Punkt irrt. Ich bin beeindruckt, Fontanelle.«
Lilly hob die Brauen.
»Eine Frau, die er mag?«
Lyle mochte sie, wenngleich nicht so wie Susan.
»Vielleicht ist das auch gut so«, dachte er. »Susan war jung und schön, aber sie war auch...«
Nun ja, er wusste nicht genau, was sie sonst noch war. Eine politische Aktivistin, eine Chemikerin und eine Assistentin. Er hatte sich in die Vorstellung von ihr verliebt, wusste aber fast nichts über die Frau selbst. Lilly dagegen war eine Freundin geworden.
»Was soll ich dazu sagen?« murmelte Lyle. »Ich verbringe den ganzen Tag mit zwei Frauen und eine von ihnen ist...«
Beinahe hätte er Cynthia gesagt, aber das wäre zu grausam gewesen, zumal sie ihm gerade ein Kompliment gemacht hatte.
»Ein Model«, sagte er stattdessen und zuckte sogleich zusammen. Lilly war schön, gewiss, aber er mochte sie aus ganz anderen Gründen.
»Nun ja«, stellte Lilly fest und wirkte viel förmlicher als gerade eben noch.
»So ist das also.« Lyle hatte das Gefühl, ihr einen Schlag in die Magengrube versetzt zu haben. Gleichwohl wusste er nicht, wie er seine Worte zurücknehmen sollte.
Cynthia wechselte das Thema.
Auf dem Landweg gibt es kein Entkommen. Im Hafen von Chelsea liegt meine Yacht. Ich weiß aber nicht, wie wir es durch die Stadt bis dorthin schaffen sollen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Washington eingreift und uns abholt. Aber sie brauchen zu lange.
»Wir sind hier bei den Vereinten Nationen«, gab Lilly zu bedenken. »Man wird uns doch nicht einfach vergessen.«
»Hoffentlich.«
Cynthia war noch mit dem Kaffee beschäftigt und blickte gedankenverloren ins Leere. »Wenn und falls sie kommen, würde ich nicht unbedingt darauf zählen, dass sie eine junge Empfangsdame mitnehmen. Nur die wirklich wichtigen Leute dürfen mit.«
»Dann sorgen wir eben dafür, dass wir wichtig sind.« Lyle stand auf und streckte sich. »Ich dusche und dann beobachte ich noch ein paar Jahre lang die Generalversammlung.«
»Viel Glück«, wünschte ihm Lilly. »Hoffentlich ist die Schlange vor der Dusche nicht zu lang.«
»Und waschen Sie sich das Rückgrat, wenn Sie schon mal dabei sind«, riet ihm Cynthia. »Bisher hatten Sie noch keins, und eine andere Haltung ist anfangs sicher etwas gewöhnungsbedürftig.«
Nachdenklich verließ Lyle den Frühstücksraum. Er hätte sich selbst nie als rückgratlos eingeschätzt, aber in den letzten Monaten hatte sich die Perspektive verändert und er konnte nicht mehr bestreiten, dass er ein Feigling gewesen war. Er war Konfrontationen ausgewichen, hatte Vorschlägen zugestimmt, die er nicht billigte, nur um einen Streit zu vermeiden. Er hatte den schrecklichen Plan unterstützt, Rebirth zu verkaufen, nur um...
»Weil es der Weg des geringsten Widerstands war«, gestand er sich ein. Aber er hatte sich geändert, und erst Cynthia hatte ihn darauf aufmerksam gemacht.
»Klar«, dachte er, »perfektes Timing. Ich bekomme ein Rückgrat, und in 2 Monaten ist das sowieso alles egal.« Bei diesem Gedanken runzelte er die Stirn. Nicht über den Gedanken selbst, sondern über die konkrete Zeitbestimmung. 2 Monate? Kann ich das wirklich so genau sagen? Wenn die Welt wirklich untergeht, wenn unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden, wie wird sich das äußern? Eine Atombombe? Eine öffentliche Erklärung? Götter, Engel, Feuer und Bimsstein und die Erde wird zu unterst und zu oberst gekehrt? Oder wachen wir einfach auf und es ist vorbei? Und wenn die Welt untergeht, was tritt dann an ihre Stelle?
Montag, 3. Dezember, 14.32 Uhr, UN-Hauptsitz Manhattan, 11 Tage bis zum Weltuntergang.
»Bisher haben wir nicht berücksichtigt, dass womöglich alle unsere Lösungsvorschläge erfolglos sind«, sagte Mexiko. »Rebirth ist im Umlauf und wird es bleiben. Keiner entkommt ihm. Jeder Plan, den wir bisher entwickelt haben, lässt diese Tatsache außer Acht oder beruht auf einer Verteidigung gegen Rebirth. Vielleicht ist es an der Zeit, uns mit den Tatsachen abzufinden.«
Lyle gab sich Mühe, nicht die Augen zu verdrehen. Er war jetzt seit fast einer Woche im UN-Hauptsitz, hatte 100 unzulängliche Theorien zerstört und 1000 unzulängliche Pläne gehört, auf die sich die Vertreter nicht einigen konnten. Am Samstag hatte schon wieder ein Mob den Zaun gestürmt. Diesmal war tatsächlich ein Terrorist auf die andere Seite gelangt und von einem Wächter mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Mob hatte ebenfalls geschossen und die Wachleute waren zurückgewichen. Am Ende hatten nur Tränengas und Scharfschützen die Angreifer vertreiben können. Lyle hatte genug von der Unentschlossenheit der Versammlung. Aber was sollte eigentlich entschieden werden? Wie ließ sich für ein unlösbares Problem eine Lösung finden? Andererseits konnten sie nicht einfach aufgeben. Der chinesisch-russische Krieg tobte weiter. Allein in Südostasien drohte der Ausbruch von 5 weiteren Kriegen, und in Südamerika bildeten sich so schnell neue Nationen und Bündnisse, dass das amerikanische Außenministerium längst die Übersicht verloren hatte. Die Welt versank im Chaos. Und falls es überhaupt einen Ausweg gab, dann waren diese 20 Menschen vermutlich am besten geeignet, ihn zu finden. Sie konnten nicht aufgeben und sie konnten nicht gewinnen. Lyle saß in einer politischen Hölle fest.
Wir haben bereits darüber gesprochen, die Existenz der Lotion einfach hinzunehmen, wandte Tansania ein. Letzte Woche haben wir 2 volle Tage damit verbracht, uns damit abzufinden, und jedes Szenario, das sich daraus ergab, war eine Katastrophe. Drehen wir uns jetzt im Kreis? Wir drehen uns schon die ganze Zeit im Kreis, bestätigte Estland.
Wir haben nur darüber gesprochen, die Lotion als Waffe anzuerkennen, widersprach Mexiko. Ich rede davon, die Realität hinzunehmen, mit der Rebirth uns konfrontiert. Wir alle trinken Wasser aus Flaschen, weil die öffentliche Wasserversorgung mit Rebirth kontaminiert ist. In Manhattan und im gesamten Staat New York verwandeln sich die Menschen in Dr. Fontanelle oder in andere Personen, ob sie die Lotion nun benutzt haben oder nicht. Aus Tibet, Russland, Brasilien, Indien, Australien und heute auch aus Mexico City erreichen uns ähnliche Berichte.
Das erklärt ihr plötzliches Interesse, meinte Bangladesch. Einige von uns wollen schon seit Tagen genau darüber reden. Dann lassen Sie uns darüber reden, verlangte Frankreich. Das Wasser enthält Rebirth. Das ist die Realität. Was tun wir dagegen? Lässt es sich herausfiltern?
20 Gesandte fuhren zu Lyle herum, der hilflos den Kopf schüttelte. Glauben Sie wirklich, Sie seien die Ersten, denen so etwas einfällt? Wenn die Lotion nicht absichtlich ins Trinkwasser geriet, was ich bezweifle, dann geschah es mit großer Wahrscheinlichkeit durch gewöhnliche Spülbecken, Abflussrohre und Toiletten, die direkt zu den normalen Aufbereitungsanlagen führen. Und die konnten offensichtlich nichts ausrichten.
Vielleicht sollte man die Filterprozesse verbessern, sowie Hitze, Chemikalien und andere Hilfsmittel einsetzen. Allerdings vermute ich, dass man in diesen Anlagen bereits alles nur Mögliche versucht, sofern es sich auf Menschen nicht schädlich auswirkt. Nein, meiner Meinung nach gibt es keine Möglichkeit, die Substanz aus der Wasserversorgung zu entfernen.
Wenn wir es nicht aus dem Wasser filtern können, dann könnte es doch vielleicht im Körper abgetötet werden, schlugen die Philippinen vor. Es ist doch ein Virus, nicht wahr? Warum wenden wir kein Antibiotikum an?
Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, widersprach Lyle. Die Philippinen funkelten böse.
Ich meine natürlich das Gegenstück, das einem Antibiotikum für Viren entspricht.
Das nennt man viel Ruhe und Hühnersuppe, spottete Lyle. Es gibt kein Gegenstück für Antibiotika, das in der gleichen Weise auf Viren wirkt. Vielleicht könnte ein Impfstoff helfen, aber die Entwicklung würde Jahre dauern und es gibt keine Garantie dafür, dass es überhaupt machbar ist. Wenn man sieht, wie mit Hilfe der Rebirth-Formel alles in sich selbst verwandelt wird, könnte ein Impfstoff das Retrovirus sogar noch stärken, statt es zu töten.
Aber es könnte doch klappen, beharrte Deutschland. Wir wissen es erst, wenn wir es versucht haben.
Könnte man die Substanz aus dem Wasser entfernen, dann wäre es schon geschehen, warf China ein. Könnte man es im Körper angreifen, dann hätte das Immunsystem irgendeines Menschen bereits das Klonen unterbunden. Nichts dergleichen ist geschehen. Wir brauchen etwas Konkretes, und zwar sofort.
Wir haben noch nicht über die Zukunft gesprochen, schaltete sich Indien ein.
Das liegt daran, dass wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt eine Zukunft haben, kommentierte Israel.
Dr. Fontanelle, fuhr Indien fort, erhob sich und redete Lyle förmlich an.
Zum ersten Mal stand einer der Anwesenden auf, und sofort wandten sich alle dem Sprecher zu.
Die Gerüchte beschäftigen uns schon seit Monaten, und nun möchte ich mich vergewissern. Werden Sie dank der Formel unsterblich?
Es wurde still im Saal. Lyle schluckte nervös.
Nur wenn Sie mehrere Gaben einsetzen, erklärte Bangladesch. Jede Dosis setzt Sie auf ein bestimmtes Alter zurück, aber von da an altern Sie wieder. Mit einer zweiten Dosis kehren Sie in diesen Zustand zurück.
Die Gefahr eines Machtmissbrauchs liegt nahe, ergänzte Sambia.
Was glauben Sie, warum hier so gestritten wird? Gab Japan zurück.
Ich fürchte, die Beschreibung trifft nicht genau zu. Lyle atmete scharf ein und knirschte mit den Zähnen.
Genau genommen brauchen Sie nichts weiter als eine erste Anwendung. Das biologische Alter, wie wir es verstehen,
ist ein Ausdruck der DNA in verschiedenen Stadien ihrer Existenz. In der Kindheit konstruieren die Gene den Körper ganz anders als bei einem Jugendlichen und einem Erwachsenen. Der Rebirth dauerhaft die Gene auf einen Zielzustand zurücksetzt, altern sie praktisch nicht mehr. Natürlich sind sie gegen einen gewaltsamen Tod und Verletzungen nicht gefeit. Wer die Substanz aber wenigstens einmal benutzt hat, altert nicht mehr und stirbt auch nicht an natürlichen Ursachen. Mit ernster Miene nahm der indische Delegierte wieder Platz. »Ich hatte gehofft, dieser Aspekt sei nur ein Gerücht gewesen«, bemerkte Japan. »Wir können im Moment nur hoffen, dass es sich um eine fehlerhafte Extrapolation handelt«, erwiderte Lyle. »Die Zeit wird es zeigen, aber wenn alles so funktioniert, wie wir es glauben, und bisher war dies ohne Abweichungen der Fall, dann müssen wir mit der Unsterblichkeit eines beträchtlichen Teils der Weltbevölkerung rechnen.«
»Das ändert alles«, verkündete Mexiko.
»Genau genommen ist es das Gegenteil einer Veränderung, aber ich verstehe, was Sie meinen«, antwortete Tansania. »Führen Sie diesen Gedanken zu seiner logischen Schlussfolgerung«, verlangte Deutschland. »Wo liegt die aktuelle Schätzung? Bei 50 Millionen Anwendern von Rebirth auf der ganzen Welt? Oder sind es schon 60?«
»Wenn man zufällige Vorkommnisse und solche ohne Einverständnis mitzählt, dürften es bald 100 sein«, erklärte Kenia.
»Das ist nicht so schlimm«, meinte Nepal. »Ich meine im Vergleich zu der gesamten Weltbevölkerung. Wir sind jetzt mehr als 7 Milliarden. Das ist weniger als 0,1%.
»Mindestens 20 Millionen davon sind ich«, fügte Lyle hinzu. »Dies nur für den Fall, dass jemand die großen Zahlen mit einem menschlichen Gesicht versehen will.«
»Ha, ha«, machte Estland trocken. »0,1%, da klingen 100 Millionen auf einmal belanglos«, räumte Mexiko ein. »Aber wir müssen berücksichtigen, dass Rebirth immer noch verfügbar ist und weiterhin Menschen infiziert. Es wird wohl auch nicht mehr verschwinden. Bisher sind es 100 Millionen in nur 5 Monaten geworden. Das liegt über der weltweiten Geburtenrate und lässt die Todesfälle außer Betracht. Wenn sich das alle 5 Monate wiederholt, oder wenn es alle 5 Monate nur der halbe Wert ist, dann bekommen wir ein Überbevölkerungsproblem, wie wir es uns nie vorgestellt haben. Im Lauf von rund 35 Jahren ist die ganze Weltbevölkerung infiziert. Die Geburtenrate wird ein Übriges tun, und die Formel sorgt dafür, dass keiner von ihnen wieder verschwindet.
»Welche Möglichkeit haben wir, diesem Szenario Einhalt zu gebieten?«, fragte Japan. »Wir haben schon darüber gesprochen, Rebirth aus dem Wasser zu entfernen, was aber nicht funktioniert. Vielleicht könnten wir die Menschen vom Wasser fernhalten und die betroffenen Gebiete evakuieren.«
»Dann müssten wir die gesamte Weltbevölkerung in einem Fußballstadion einsperren«, wandte Indien ein. »Das schafft ebenfalls ein Überbevölkerungsproblem, nur unter einem anderen Blickwinkel.«
»Wir könnten die Geburtenrate reduzieren«, schlug Sambia vor.
»Um das zu erreichen, fallen mir jedoch nicht allzu viele humane Methoden ein.«
»Dann reden wir über die inhumanen Methoden«, meinte Estland. »Wir könnten die Unsterblichen töten.«
»Mein Land beteiligt sich an keinem institutionalisierten Mord«, erklärte China.
»Das hat Sie vor 50 Jahren nicht gestört«, widersprach Deutschland.
»Das müssen gerade Sie sagen«, empörte sich Israel.
»Niemand wird irgendjemanden töten«, entschied Tansania. »Wir spielen das nicht einmal gedanklich durch.«
»Seien Sie nicht so naiv«, widersprach Mexiko. »Bisher sind Sie von dem neuen Kreuzzug noch nicht betroffen. In Lateinamerika indes herrscht schon seit Wochen Krieg, und die meisten Länder werden bald folgen.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass die Zahlen ganz von selbst schrumpfen?«, fragte Kenia.
»Ich möchte die Zukunft unserer Welt nicht an die Hoffnung knüpfen, dass wir uns schneller umbringen, als wir Nachwuchs zeugen.«
»Wird Rebirth wirklich jeden Menschen erreichen?«, fragte Frankreich. »Die Wasserversorgung einiger Großstädte ist damit infiziert, aber das betrifft doch nicht die ganze Welt.
Es gibt immer noch viele normale, sterbliche Menschen.«
»Können wir das Problem wirklich lösen, indem wir den Menschen die Unsterblichkeit verweigern?«, fragte Samoa. »Wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass sich daraus sofort ein Klassenkampf entwickeln würde. Die Reichen würden sich das ewige Leben kaufen und die Armen müssten sterben, damit die Welt nicht überfüllt wird. Mit dieser Zukunftsaussicht sollte sich keiner von uns wohlfühlen.
»Also sind wir verpflichtet, die weltweite Unsterblichkeit anzuerkennen?« fragte Mexiko. »Mit einem Kastensystem fühle ich mich so unwohl wie Sie. Eine Welt, in der niemand stirbt, ist jedoch eine Welt, in der es bald keinen Platz und keine Ressourcen mehr gibt. Wir würden so eng aufeinander hocken, dass uns die Nahrung ausginge. Es sei denn, wir würden zu Kannibalen. Und die Armen aufzuessen, ist meiner Ansicht nach schlimmer als jede Form der Unterdrückung.«
»Lächerlich!« polterte Chad. »Wir sollten über Lösungen reden, nicht über unsterbliche Menschenfresser!« »Wir sprechen über die Realität«, erinnerte ihn Frankreich. »Das ist nicht angenehm, aber auch nicht lächerlich. Angesichts der Natur von Rebirth wird genau das geschehen. In diese Richtung bewegt sich unsere Welt. Und da das Problem so extrem ist, müssen auch die Lösungen extrem sein. Möglicherweise haben wir einen Punkt erreicht, an dem Unterdrückung oder gar Hinrichtungen, so sehr ich beides verabscheue, die einzigen moralisch tragbaren Entscheidungen sind, die wir noch treffen können.«
»Also akzeptieren wir die Lotion«, sagte Estland. »Sambia hat nach einer humanen Weise gefragt, die Geburtenrate zu senken, und die haben wir. Es ist Rebirth.«
»Rebirth ändert nichts an der Fortpflanzungsfähigkeit«, widersprach Lyle.
»Nicht von sich aus«, räumte Estland ein. »Aber was geschieht, wenn wir allen Menschen das gleiche Geschlecht geben?«
Totenstille herrschte im Saal.
»Das ist albern«, befand Deutschland.
»Wirklich?«, fragte Estland.
»Ja«, schaltete sich Tansania ein. »Sie reden davon, die Menschheit auszulöschen.«
»Auslöschen?«, fragte Sambia.
»Die Menschheit ist unsterblich geworden. Das ist doch das Problem. Wenn wir uns alle in unsterbliche Männer verwandeln, in einen idealen Übermenschen, dann genießen wir den Vorzug der Unsterblichkeit und bleiben von der schrecklichen Überbevölkerung verschont. Das ist ein utopisches Ideal«, wandte Bangladesch ein. »Ideale Supermenschen, die ewig leben und genug Zeit haben, um sich in die Probleme zu vertiefen und sie zu lösen, befreit von der Notwendigkeit, in jeder Generation die Lektion der Geschichte von Neuem zu lernen. Ich halte das für keine erstrebenswerte Utopie«, hielt Indien dagegen. Nepal runzelte die Stirn.
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht schwul bin«, sagte Indien. »Und wenn ich 1 Million Jahre lebe, will ich irgendwann mal wieder Sex haben.«
Entsetzt hob Estland beide Hände.
»Ehrlich? Ist das Ihre einzige Sorge? Wir reden über den Untergang der Menschheit und die Möglichkeit, stattdessen ein utopisches Ideal zu verwirklichen. Sie hingegen haben nichts anderes als Sex im Kopf. Das ist nicht alles, woran ich denke, aber vermutlich bin ich nicht der Einzige, der gelegentlich daran denkt«, widersprach Indien. »Wir sind Erwachsene. Sie wollen doch Menschen retten. Und Menschen haben nun mal Sex. In der Welt, die Sie vorschlagen, gäbe es nur noch schwulen Sex. Wohin Sie auch blicken. Überall Männer, Männer und nochmals Männer.«
»Was ist so falsch am Schwulsein?«, fragte Chad.
»Das können Sie für sich selbst entscheiden«, entgegnete Frankreich. »Aber das ist nicht für jeden das Richtige. Indien hat völlig recht, denn genau darüber reden wir. Wir sollen alle, Sie und ich und alle anderen auf der ganzen Welt, in schwule Männer verwandelt werden. Ich persönlich möchte damit nichts zu tun haben.« »Dann liegt die Lösung auf der Hand«, meinte China.
»Haben Sie einen anderen Plan?«, erkundigte sich Lyle.
»Wir verwandeln alle in Frauen«, schlug China vor.
Wieder herrschte Schweigen.
»Eine ganze Welt voller Lesben«, staunte Mexiko.
»Unsterbliche Lesben«, kräftigte Japan. »Wie wir es auch anfangen, die Vorteile liegen auf der Hand«, führten die Philippinen den Gedanken weiter. »Wir beseitigen alle Vorurteile, weil alle gleich sind. Es gibt keinen Rassismus, kein Klassensystem und keinerlei Unterdrückung mehr, weil alle gleich sind.« Diese Bemerkung erinnerte Lyle an das Gefangenenlager und die 10.000 Lyles. Das erfüllte ihn nicht unbedingt mit großer Zuversicht.
Wir Lateinamerikaner haben öfter die Miss Universum gestellt als jedes andere Land, verkündete Mexiko. Deshalb sollten wir die erste Wahl haben.
So sollten wir darüber nicht entscheiden, wandte Lyle ein.
Die Lateinamerikaner gewinnen nur, weil die Preisrichter voreingenommen sind, widersprach Indien. Unsere Models und Schauspielerinnen sind in weit mehr Ländern berühmt.
Nicht so berühmt wie unsere, warf Chad ein.
Zu blass, wehrte Tansania ab. Die schönsten Frauen sind die Afrikanerinnen.
Oder die Afroamerikanerinnen, griff Chad das Stichwort auf. Amerika hat alles zu bieten.
Die schönsten Frauen stammen aus Asien, behauptete Japan.
Amerika gibt sich dem Argument geschlagen, sagte Chad. Nehmen wir doch eine dieser koreanischen Mädchengruppen, diese Popstars.
Was Sie da reden, ist bodenloser Unsinn, explodierte Lyle. Die Welt geht unter, direkt draußen vor Ihrer Tür, und Sie diskutieren über Supermodels. Es gibt tausend verschiedene Pläne zur Rettung der Welt, und Sie einigen sich auf eine Welt, in der es nur noch lesbischen Sex gibt?
Wir lösen das vernichtende Problem der Überbevölkerung und leiten ein goldenes Zeitalter ein, widersprach Frankreich. Unsterbliche Supermodel-Lesben sind ein notwendiger Nebeneffekt und... Meine Güte, klingt das schrecklich, wenn ich es so ausdrücke.
Sie sind widerlich, stellte Lyle fest.
Wir sind Realisten, brüstete sich Tansania.
Sie haben die Sitzungen verfolgt und wissen, wie es läuft und dass es einfach keine Lösung gibt. Die Welt ist entschlossen, sich selbst zu zerfleischen, und wir haben weder die Macht noch den Einfluss oder die Ressourcen, um den Weltuntergang zu verhindern. Dieser Plan korrigiert nicht die Gegenwart, weil die nicht mehr zu retten ist, aber er rettet die Zukunft.
»Wie wollen Sie das überhaupt durchführen?«, fragte Lyle.
»Nehmen Sie sich einfach die DNA eines armen Mädchens und überschwemmen die Welt damit?«
»Wenn Sie jeden in Russland in Victoria Carver verwandeln, wird China von Victorias erobert. Menschen werden von Victoria Carver getötet und unterdrückt, und die Tatsache, dass die anderen ebenfalls Victoria Carvers sind, macht keine Utopie daraus.«
»Nicht sofort«, räumte Estland ein.
»Man muss dem Ganzen ein wenig Zeit lassen. Die Apokalypse wird schrecklich sein, aber irgendwann ist sie schließlich beendet. Die Unterschiede, die den Weltuntergang ausgelöst haben, sind vergessen, weil alle Überlebenden gleich sind. Die Welt wird sich stabilisieren.«
»Das ist keine ideale Lösung, aber wir finden sowieso keine ideale Lösung«, stimmte Japan zu.
»Also geben Sie auf«, sagte Lyle.
»Das kann ich nicht glauben.«
»Manchmal können die Sanitäter nicht alle Opfer retten«, gab Mexiko zu bedenken. »Aber es ist keine Kapitulation, wenn man einen Toten als Toten bezeichnet.«
»Wir sind noch nicht tot«, rief Lyle.
»Was sollen wir tun?«, fragte Tansania. »Wir sind keine Götter. Wie wollen wir den Krieg beenden? Welche politischen Instrumente haben wir denn? Wie sollen wir ihn gewinnen? Mit welchen Streitkräften? Unsere einzige Waffe ist diejenige, die Sie geschaffen haben, Dr. Fontanelle. Und wir wollen sie einsetzen, um etwas aufzubauen, statt zu zerstören.«
Lyle kochte förmlich vor Wut. »Sie benutzen sie, um eine jugendliche Fantasie auf Kosten von 7 Milliarden Menschen auszuleben.«
»Dann machen Sie einen besseren Vorschlag«, rief Samoa und richtete sich zu voller Größe auf. Angesichts dieses Auftritts ließ sich Lyle auf seinen Stuhl sinken. »Jeder hier hat Lösungen vorgeschlagen. Sogar meine Mitarbeiter haben sich beteiligt. Sie aber erklären nacheinander jeden Plan für unmöglich. Sie warten auf die ideale Lösung, aber die gibt es nicht. Keine unserer Überlegungen findet bei jedem Menschen Zustimmung, löst sämtliche Probleme oder befriedigt die Bedürfnisse aller. Es gibt nichts Positives mehr. Wir entscheiden uns für das Geringste aus einer riesigen Anzahl von Übeln. Wenn unsere Entscheidung Sie schockiert, dann liegt es daran, dass selbst das geringste Übel noch ungeheuerlich ist. Vergessen Sie die Mädchen, vergessen Sie die Einzelheiten, vergessen Sie alles andere. Diese Zukunftsperspektive ist alles, was wir haben. Eröffnen Sie uns eine bessere oder lassen Sie uns in Ruhe.«
Lyle sah sich um. Ihm zitterten die Hände. Die Handflächen wurden feucht. Dann ließ er den Blick über die Versammlung schweifen, über den Saal, über die hohe Decke, die dunklen Ecken und die vielen leeren Sitzreihen, die sich vor ihm erstreckten. »Ich dachte, die Welt werde in einigen Monaten untergehen«, sagte Lyle leise. »Vielleicht war ich zu optimistisch.« Er stand auf, wandte sich um und verließ den Saal.
Mittwoch, 5. Dezember, 2.14 Uhr. Hof der Burns, Irland. 9 Tage bis zum Weltuntergang. Irgendjemand schrie. Mit weit aufgerissenen Augen und schwer atmend schreckte Alan Byrne auf. Vor dem Fenster heulte ein finsterer Wind und bohrte eiskalte Tentakeln durch die Spalten über dem Fensterbrett. An der Wand bebten und zitterten die Schatten. Durch den windzerzausten Baum schien schwach der bleiche Mond. Er betrachtete seine Frau, die ruhig neben ihm lag. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter, schüttelte sie aber nicht, sondern fühlte nur. Sie war warm. Er beugte sich über sie und hörte das leise Seufzen ihres Atems. Den Schrei hatte nicht sie ausgestoßen. Wieder heulte der Wind. Alan blickte zum Fenster und zog sich die Decke enger um die Schultern. »Es war nur der Wind«, dachte er. »Eine Böe hat laut geheult.« Dann hörte er es wieder. Einen schrillen Schrei, kurz und verzweifelt, voller Angst und Schrecken und eindeutig menschlich. Alan warf die Decke zurück und setzte sich auf die Bettkante. Schaudernd schob er die Beine in die dicke Wollhose. Sie war so kalt wie der Raum. Hoffentlich wurde sie bald warm. Dazu zog er ein schweres Flanellhemd und den dicksten Wintermantel an. Als er den Schrei noch einmal hörte, lief er fluchend los, steckte die Füße in die Arbeitsschuhe und rannte nach draußen, ohne die Schnürsenkel zuzubinden. Der Wind biss ihm in die Wangen und fuhr ihm schneidend durch das kurze Haar. Brandon stand schon im Hof und spähte in die Dunkelheit. »Du hast es auch gehört?« sagte Alan. »Das war die Banshee«, stöhnte Brandon. »Der Tod kommt und will jemanden holen.« Alan schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass das nur alte Geschichten sind. Und du weißt, dass sie wahr sind.« Alan antwortete nicht. Brandon war sehr abergläubisch. Er heftete Kleeblätter an die Türrahmen und weichte Efeublätter in Wasser ein. Für so etwas hatte Alan keine Zeit, nachdem der Hof und die Familie fast pleite waren. Er spähte in die Nacht hinaus. »Hast du gehört, woher der Schrei kam?«
»Von Norden.«
Brandon streckte den Arm aus. »Von den Scheunen? Jemand scheucht die Tiere auf. Oder wird von ihnen totgetrampelt?« Brandon ging los, allerdings nicht nach Norden, sondern nach Nordosten. Alan sputete sich und folgte ihm. »Wohin willst du?«
»In die Scheune.«
Alan zog eine finstere Miene.
»Die Scheune ist dort, du gehst direkt zum Bewässerungsgraben.«
»Ja, er ist voller Wasser«, erklärte Brandon. »Wer fließendes Wasser überquert, schüttelt die bösen Geister ab.«
»Du bist ein verdammter Narr«, schimpfte Alan.
Da ertönte wieder der Schrei, diesmal lang anhaltend und klagend. Alan schauderte trotz des dicken Mantels. Jetzt hatte er genauer hingehört und der Schrei klang anders, als er anfangs angenommen hatte, fremdartiger und dunkler. Es war nicht der Schrei eines Menschen, der verletzt war oder starb, und die Pausen zwischen den Schreien sprachen nicht von Verzweiflung. Nein, irgendjemand, vermutlich eine Frau, stieß aus einem Grund, den er beim besten Willen nicht nachvollziehen konnte, laute und schreckliche Schreie aus. Trauer womöglich, oder auch Angst, Verlust der Hoffnung oder eine Totenklage. Vielleicht war es wirklich eine Banshee.
»Also über den Graben.«
Alan schaltete die Taschenlampe ein. »Aber beeil dich! Cassie soll es nicht hören.« Wenn man die Todesfee nicht hörte, war es nicht der eigene Tod, über den sie klagte. Sie überquerten den Hof, traten durch das Tor und schlossen hinter sich ab. Dann tappten sie durch Schlamm und Schnee über das Feld zum Graben.
Der wackelnde Strahl der Taschenlampe zeigte ihnen die Spuren. Jemand war hier entlang gelaufen und zurückgekehrt.
»Warst du das?« fragte Alan.
»Ja«, bestätigte Brandon. »Ich habe den Schieber geöffnet, damit das Wasser läuft.« Das beruhigte Alan ein wenig. Wieder schrie die Dunkelheit, als sie den halben Weg über den Graben hinter sich hatten. Alan hielt sich am Geländer fest. Dabei rutschte ihm die Taschenlampe aus der Hand und versank glucksend im Wasser. Der Lichtkegel waberte wie ein Geist, dann flackerte die Lampe und ging aus.
»Die zweite Scheune«, sagte Brandon, »bei den Schweinen.«
»Wir hätten nicht über den Graben gehen sollen«, meinte Alan. »Es nützt doch nichts, einen Geist abzuschütteln, wenn man auf der anderen Seite gleich den nächsten trifft.«
»Vielleicht sind es sowieso mehrere«, gab Brandon zu bedenken.
»Vielleicht haben wir auch die Zeit verschwendet und die Taschenlampe verloren, nur um uns der Scheune von hinten zu nähern.«
Sie schlichen weiter und lauschten im Dunkeln auf Geräusche. Die Schweine quiekten, weil irgendetwas sie aufgeschreckt hatte. Alan hörte das Knacken und die Stöße, als sie gegen die Bretter des Verschlags prallten.
»Bald trampeln sie sich gegenseitig tot«, befürchtete Brandon. »Dann müssen wir uns beeilen«, drängte Alan.
Mit schnelleren Schritten umrundeten sie die Scheune. Drin stieß jemand einen wortlosen Schrei aus. Die Schweine quiekten lauter, trampelten und bissen sich wohl schon. Alan rannte die letzten Schritte zur Tür und riss sie auf. In Koben tobten die Tiere. Dicke Schatten eilten umher, taumelten und flohen wild vor allem und nichts. Als Alan das Licht einschaltete, zerbarsten die Birnen mit einem grellen Blitz und einem lauten Knall. Funken rieselten herab. Ein einziges Bild hatte sich in Alans weit aufgerissenen Augen eingebrannt. Behaarte, rosafarbene Körper, blutverschmierte Schnauzen und weit aufgerissene weiße Augen.
»Mach Licht«, rief Alan. »Hier ist jemand, such die Lampe!«
Brandon drängte sich an ihm vorbei durch die Tür und tastete auf der Werkbank herum, um die zweite Taschenlampe zu suchen. Er fand sie und ließ den Strahl über den Koben wandern. Schwein auf Schwein, Schnauzen, Füße und Schwänze. Wieder ertönte der Schrei und die Schweine quiekten, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Alan rannte zum Koben, stieg aber nicht hinein. Er wagte es nicht, sich durch dieses Meer beißender, trampelnder Tiere zu drängen. Unter seinen Händen bebten die Bretter. Die Schreie ertönten jetzt schneller nacheinander, immer noch wortlos und voll grässlicher Angst, furchtbar menschlich zwischen dem Getöse der Tiere.
»Es weiß, dass wir hier sind«, dachte Alan. Er musste sich beherrschen, um nicht kehrtzumachen und wegzulaufen.
Der schmale Strahl der Taschenlampe wanderte hin und her, suchte das Chaos nach der Quelle der Schreie ab. Als er über ein menschliches Gesicht glitt, schrie nun auch Alan entsetzt auf und wich zurück. Es blieb ihm vor den Augen stehen wie das Nachbild eines Blitzes, bleich im hellen Strahl der Lampe, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen, der Mund offen und kreischend, die Nase platt, dick und eher an ein Tier erinnernd, ja, eine Schnauze. Brandon bekreuzigte sich fluchend und richtete den Strahl langsam, beinahe widerstrebend, wieder auf das kreischende Gesicht. Es war menschlich und doch nicht menschlich. Es war ein Schwein und doch kein richtiges Schwein. Breit und missgestaltet saß es da, auf Keulen, die nicht zu einem Schwein passten. Borstiges, schwarzes Haar spross in einem Gesicht, das menschlich war und doch völlig fremd. Links flappte ein Schweineohr, rechts lag ein menschliches Ohr dicht an wie ein Stück zerquetschter Rotkohl. In dem Maul saßen menschliche Zähne und die Hauer eines Ebers. Aus der Schnauze tropfte Schleim. Die blauen Augen starrten trostlos und entsetzt. Es hob das Vorderbein. Neben einem deformierten Schweinefuß tasteten hilflos zwei menschliche Finger. Ringsum tobten die Schweine von den nicht abreißenden, grässlichen Schreien des Wesens in Panik versetzt. Das Schreien einer menschlichen Kehle im Körper eines Monsters.